Fritz. Podcast.
Babette Conradi.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, Radio Kika. Zwei Sprechstunden haben wir jetzt für eure Zwischenmenschlichkeiten. Es ist der zwischenmenschliche Blue Moon. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 97 110 und könnt mir eure Probleme oder Anliegen erzählen. Alles, was euch einfällt zum Zwischenmenschlichen. Ich bin da und höre euch zu. Und ich dachte aber, es wäre ganz schön, wenn wir mal so ein kleines Überthema nehmen, und zwar den Sommer. Sommer ist eine Jahreszeit, die ist, wie ich finde, gefühlsintensiver als alle anderen Jahreszeiten im Jahr. Ich habe mich zum Beispiel mit 7 das erste Mal verliebt im Sommer, im Ferienlager, und der hieß Jan. Und Jan hat immer so ein schönes 8x4 Deo benutzt, und wir haben dann langsam getanzt und langsam tanzen, so nach Deepish Mode haben wir langsam getanzt. Man muss sich langsam tanzen mit 7 Jahren. Er war 14, das war auch, glaube ich, gesetzlich nicht so ganz einwandfrei. Und diesen langsamen Tanz muss man sich so vorstellen, dass wir einen halben Meter auseinander standen und er die Arme oder die Hände auf meine Schultern gelegt hat. Und so haben wir dann da getanzt. Und das war für mich schon wie Sex. Ich dachte, wow. Und zwei wunderschöne Wochen. Das Ferienlager war mitten im Wald. Und die haben auch immer so Nachtwanderungen mit uns gemacht, uns wach gemacht, mitten in der Nacht. Und dann Schokolade überall versteckt, uns erschreckt, uns durch den Wald gejagt. Und immer, wenn ich so nach dem Regen diesen Waldgeruch wahrnehme, muss ich an diese Zeit denken. Oder wenn ich halt dieses 8x4 Deo rieche, was Jan damals dran hatte, als er mit mir getanzt hat. Und meine Uroma hat mir das immer ganz generös, da war noch Osten, hat die mir das immer unter die Arme gesprüht. So, nee, das war kurz nach dem Osten schon. Egal, Leute. Habt ihr auch Sommergeschichten? Habt ihr mal was im Sommer erlebt, was ihr hier gerne erzählen wollt? Etwas Emotionales? Habt ihr was Schönes erlebt? Habt ihr vielleicht auch was Schlechtes erlebt? Aber habt ihr jedes Mal diesen Flashback im Sommer und denkt, genau daran muss ich jetzt denken? Dann ruft hier an unter 0331 70 97 110 und erzählt mir eure emotionalen Sommergeschichten. Ich bin sehr, sehr neugierig. Wir hören übrigens heute auch nur Sommermusik. Und hier sind Cemeteries mit Summer Smoke. Der perfekte Sommersong Summer Smoke von Cemeteries. Und genau darum geht es. Es geht um euer Sommergefühl. Habt ihr in einem Sommer schon mal irgendwas erlebt, was euch geprägt hat, nachhaltig? Und wenn ihr den Sommer riecht, erinnert ihr euch wieder daran. Der Sommer, finde ich, ist prägender als jede Jahreszeit, die es gibt. Und draußen riecht es gerade wahnsinnig gut. Und ich dachte, wir reden ein bisschen darüber, was ihr im Sommer so erlebt habt. Hier im im Blue Moon auf Fritz, nämlich die zwei Sprechstunden, und es sind eure zwei Sprechstunden. Ihr könnt mich natürlich auch zu allen anderen zwischenmenschlichen Dingen wie Liebeskummer und Problemen anrufen, aber erstmal geht's hier um Sommer und was man im Sommer so erlebt hat, und Jule ist am Telefon. Hallo Jule.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Na, was ist dein prägendes Sommererlebnis?
Ich hatte diesen Sommer ein ziemlich prägendes Erlebnis, und zwar habe ich vor ein paar Wochen hatte ich ein erstes Date, um genau zu sein, und wir waren Zaun klettern, weil es so schön warm war, um ein bisschen Bier an der Spree zu trinken, und dabei habe ich meinen Finger verloren.
Was?
Und ja, das klingt ganz schön schlimm, ist es eigentlich auch. Aber das war auf jeden Fall, glaube ich, das prägendste Sommererlebnis meines Lebens.
Das kann man wohl sagen, aber wie hast du denn da den Finger verloren?
Na, das ist eine ziemlich klassische Verletzung, habe ich gelernt, wurde mir gesagt. Ich hatte einen Ring an, und oh, wenn man dann hängen bleibt, dann geht das nicht so gut.
Oh Gott, und dann hat das wirklich, ja. Also ist da noch, wie viel ist da noch da? Also da hat es wirklich den kompletten Finger abgerissen.
Ja, der war ganz ab, und dann haben sie den wieder dran gemacht im Krankenhaus, und das hat aber nicht so gut funktioniert, und jetzt ist er weg. Es war glücklicherweise, also klingt blöd, aber glücklicherweise der Ringfinger, den braucht man am wenigsten.
Außer wenn man heiraten so möchte natürlich. Ne?
Außer dann, aber das ist eine andere Hand, und man kann mir sagen, ich glaube, das mit dem Ringetragen wird jetzt eh schwierig für mich. Also, das ist dann auch egal, welcher.
Aber wie, also du musst mir das nochmal sagen, jetzt, also ihr seid über den Zaun, aber hat das nicht saumäßig wehgetan?
Das weiß ich nicht mehr, Gott sei Dank, weil das so ein Schockzustand und so natürlich.
Achso, hat man dann wirklich so einen Schockzustand, dass man so einen Schmerz nicht merkt?
Nee, den spürt man, glaube ich, gar nicht. Also das weiß ich nicht mehr. So, Gott sei Dank weiß ich das nicht mehr.
Ach krass. Das ist ja krass. Und ihr hattet dein euer erstes Date, ja?
Es war unser erstes Date, ja.
Und was hat er dazu gesagt?
Naja, der war natürlich ganz schockiert. Der weiß das natürlich auch alles noch. Der hat halt sofort einen Notarzt gerufen und hat sich dann ganz toll gekümmert und so. Insofern war es auch ein sehr intensives erstes Date, wenn man es mal so nehmen möchte. Aber ich glaube, das hat uns beiden ein bisschen den Sommer vielleicht eingeschränkt, sagen wir mal so.
Eingeschränkt, meinst du?
Ja.
Und wie ist das jetzt so? Also da fehlt dann einfach ein Stück vom Knochen oder vom Körper. Wie gehst du denn damit um?
Ach, also es geht eigentlich. Ich glaube, das ist so, man gewöhnt sich daran. Also es ist zwar noch nicht so lange her und es klingt, also es ist kacke natürlich, aber es könnte immer noch ein bisschen schlimmer sein. Und ich habe witzigerweise heute mit Freunden darüber gesprochen und da hat einer gesagt, er hat sich überlegt, so alt wie wir alle werden, also wenn man so 80 oder 90 ist, dann ist es ja eigentlich sogar noch ein Wunder, dass man noch irgendwie alle Körperteile dran hat.
So ja, das habe ich. Das stimmt, ich habe mir auch mal überlegt, wie fragil eigentlich so ein Körper ist. Und wir setzen.
Vor allem so Fingerchen.
Ja, genau. Also wenn, überleg mal, was das, na gut, da kommt das Körpergewicht, ne? Und wenn der dann hängen bleibt und du fällst runter, dann wirken da wahrscheinlich Wahnsinnskräfte auf diesen kleinen einen Finger. Und wie war das dann? Der hing dann da irgendwie oben am Zaun oder was? Und
ja, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe nur gehört, wie die, also dann kam der Notarzt und so und wie die dann zueinander gesagt haben, ach ja, der Finger hängt da oben und dann haben die den eingepackt in so einen Eisbeutel, glaube ich. Also das habe ich alles gar nicht gesehen. Ich habe da dann Gott sei Dank auch direkt was zum Schlafen bekommen, als der Arzt kam. Mhm. Und dann haben die mich mit dem Finger zusammen ins Krankenhaus gebracht. Und das weiß ich aber zum Beispiel auch alles gar nicht mehr. Also weil ich ja geschlafen habe. Das war dann ganz schön.
Wahnsinn. Und hast du den Typen noch mal wieder gesehen, der dabei war?
Ja, ja, der war dann im Krankenhaus und so. Wir sind kein Paar geworden. Aber wir sind noch Freunde. Aber ich habe auch übrigens gehört, dass das, weil jedem, dem man das erzählt, der hat dann natürlich irgendwie auch eine Geschichte für einen. Und ich habe aber jetzt auch schon ganz oft gehört, dass das auf Festivals viel passiert. Also so Sommersaison und Leute klettern auf Festivals über Zäune und da passiert es wohl auch ganz oft.
Ja, die machen allen möglichen Mist. Ein Freund von mir, der stand, ich glaube, dieses Jahr beim Melt auf irgendeiner Tonne oder so und ist da einfach runtergefallen und der lief dann plötzlich auch mit einem Verband rum, so am nächsten Tag.
Ne?
Ja, total. Also man ist ja dann auch, meistens ist es ja auch unter Alkoholeinfluss, ne? Aber ich meine jetzt über einen Zaun klettern, weißt du, das macht man als Kind auch.
Ja, das ist ganz simpel eigentlich.
Aber meine Mama hat mich als...
noch nie besonders gut.
Klettern konntest du
auch mal mit dem Kind rund. Nee, ich bin auch schon mal als Kind vom Zaun gefallen und habe mir einen halben Zahn ausgestanden. Also ich hätte es besser wissen müssen.
Oh nein, also Zäune sind nicht so dein Steckenpferd, höre ich da schon so raus.
Nee.
Ja, aber trotzdem, man überschätzt dich dann immer und denkt, oh Wahnsinn, Wahnsinn. Also meinst du, aber das wird dir bestimmt auf ewig in Erinnerung bleiben, dann der Sommer, in dem ich meinen Finger verlor.
Ja.
Oder?
Ja, ein schöner Buch- oder Filmtitel.
Auf jeden Fall. Aber warum konnte der dann nicht mehr angenäht werden? Warum ist der nicht mehr angewachsen? Was war da der Grund?
Na, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Finger wieder anwächst, ist irgendwie bei so einer Verletzung immer ziemlich gering.
Also, weil der so ungleichmäßig abgerissen wurde, oder wie?
Ja, genau. Und also wenn man sich den abschneidet sozusagen, dann ist die Chance viel größer, dass so ein Finger wieder dran bleibt. Und die haben ihn halt wieder dran gemacht und dann jeden Tag geguckt, ob es funktioniert oder nicht. Und dann ist es so eine riesen Berg- und Talfahrt. Also dann sieht es mal ganz gut aus und dann sieht es wieder nicht so gut aus. Und dann sah es ganz schlecht aus, dann haben sie mir Blutegel an den Finger gesetzt.
Ach krass. Was machen die? Blutegel am Finger?
Die beißen sich dann da fest und saugen so angestautes Blut auf, weil da läuft dann ja ganz viel Blut, was ja auch gut ist.
Ja.
Und die verhindern irgendwie auch Blutgerinnung. Also es war auch ein bisschen spannend.
Du bist sehr, sehr tapfer auf jeden Fall, wie du so damit umgehst. Und machst du jetzt bestimmte, also haben auch so Leute lustig darauf reagiert? Weil ich glaube, wenn ich jetzt jemanden kennen würde, dem das passieren würde, ich würde dann so versuchen, irgendwie so Witze drüber zu machen, weil Lachen immer das Beste ist.
Ja, das macht schon einfacher. Also ich war gestern Abend, war ich zum Beispiel bei Freunden grillen und dann ist das natürlich schon so ein Gesprächsthema in der Runde und dann reißt einer einen Witz nach dem anderen. Aber dann auch ganz, ich höre immer wieder was Neues, viele wiederholen sich aber auch. Mhm. Also das heißt dann halt zum Beispiel, Jule zählt auch, kannst du mal kurz an deinen Fingern abzählen. Wie
viel, oh, der ist aber schlecht.
Ja, der ist schlecht, aber ist schon ein Klassiker.
Aber das ist trotzdem ganz, ganz schlecht.
Ja.
Wahnsinn. Aber das ist eine Irrsinnsgeschichte auf jeden Fall. Also so erstes Date, über den Zaun geklettert, Finger abgerissen, dann mit Tatütata ins Krankenhaus und jetzt fingerlos sozusagen.
Also Kinder klettert nicht über Zäune.
Ja, meine Mama.
Hat zumindest keine Ringe dabei.
Genau, also mir ist auch eingefallen, dass meine Mama mir immer als Kind verboten hat, mit einem Lutscher zu rennen und Ringe zu tragen. Weil sie immer meinte, weil ich auch so ein Krawallmädchen war und sie hat immer gesagt, ey, du fällst irgendwann irgendwo runter und bleibst hängen mit dem Ring und dann verletzt du dich.
Das ist eine kluge Mutter.
Und beim Sport mussten wir die auch immer abnehmen.
Ja.
Aber wenn man erwachsen ist, denkt man ja immer, einem passiert sowas nicht mehr.
Ja, man denkt da auch, also ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren kann.
Mhm.
Also, oder dass sowas passiert einem ja nicht selber. Aber es geht ganz schnell.
Ja, das kann man so sagen. Das war ja
man
auch
sieht.
So eine Minisekunde und dann ist der Finger ab.
Ja.
Genau. Wahnsinn.
Einmal ein Bier trinken und dann...
Fühlst Finger. Du den noch? Also hast du noch so Phantombewegungen manchmal?
Nee, so ein bisschen nur noch. Also es wird immer weniger.
Mhm.
Hatte ich am Anfang irgendwie viel, dann kribbelt es immer so. Oder dann, als ich dann das erste Mal aus dem Krankenhaus in den Park gegangen bin, habe ich nicht auf die Hand geguckt und dann habe ich auf einmal, hat es so gekribbelt. Und dann habe ich ganz automatisch die Hand genommen und ich dachte, da sitzt eine Fliege auf meinem Finger und habe so gepustet. Und dann saß da praktisch eine imaginäre Fliege auf dem imaginären Finger. Und das ist ganz komisch, weil sowas passiert schon noch häufig. Aber
irre.
Also richtig Schmerzen nicht. Ich glaube, das ist bei so einem kleinen Körperteil ist das nicht so tragisch. Also nicht so.
Nee, also ich glaube auch ein Finger, also mein Opa zum Beispiel, der hat sich mal den Finger abgehackt mit einem Beil.
Mm.
Und da war es nämlich richtig gut, weil da haben die den auch auf Eis gelegt. Und
ja.
Dann hatte der, das war noch zu Ostzeiten irgendwie, das haben die mir später nur erzählt, da war ich noch ganz klein. Und da haben die nur gesagt, dass der Arzt keine Lust hatte, den Finger anzunähen.
Ach.
Und dann hat er den einfach in den Müll geschmissen und meinte, dann sind Sie Rentner? Ja, na dann brauchen Sie den ja nicht mehr. Und dann hat er einfach den Finger in den Müll geschmissen.
Das ist krass. Das ist sehr gemein.
Ja, das war total hart. Aber heute versuchen sie ja wenigstens noch alles, um hast du noch Glück gehabt, dass sie zumindest versucht haben, dass du weißt, sie haben alles versucht, um den Finger zu retten und jetzt.
Ja, das ist gut.
Aber
ich habe auch gefragt, ob ich ihn mit nach Hause nehmen kann, aber sie haben ihn mir nicht mitgegeben.
Wirklich? Was hättest du denn dann mit dem Finger gemacht?
Nein. Vielleicht so einen kleinen Sarg gebastelt und den beerdigt.
Oh.
Das klingt total creepy.
Ja, aber wenn, weißt du, Jule, das Problem ist, wenn den die Polizei dann irgendwann mal gefunden hätte, dann hätte die wahrscheinlich an ein Gewaltverbrechen gedacht.
Ja, vielleicht eine Säbelstattung.
Ja, auch da, irgendein Taucher hätte ihn gefunden.
Ja,
hätte
ja.
einen Zettel reinlegen müssen. Alles gut, es ist mein Finger, der ist auf nicht kriminellem Wege.
Fragen rufen Sie unter dieser Nummer an.
Genau, der ist verunfallt praktisch und... deswegen habe ich den nicht, wir brauchen jetzt nicht hier irgendwie die Polizei rufen.
Beim nächsten Mal, hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Jule, das ist eine sehr, sehr dramatische Sommergeschichte auf jeden Fall, aber vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke für den Anruf.
Ja, auch viel Spaß.
Und viel Glück mit dem, dass das alles verheilt und gut wird und...
Danke.
Dass der Hochzeits-, der Verlobungsring an die andere Hand gesteckt wird dann einfach.
Ne? Danke.
Okay, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Also die Jule hier mit einer sehr, sehr dramatischen Sommergeschichte. Die ist ihr erst dieses Jahr passiert. An die wird sie aber auf jeden Fall nächstes Jahr noch denken oder immer, wenn sie ihr Fingerchen sieht, über den Zaun gestiegen, beim ersten Date und den Finger verloren. Und das im Sommer. Ja, ich möchte sie hören, eure Sommergeschichten, eure zwischenmenschlichen, interessanten oder emotionalen traurigen Sommergeschichten, die ihr habt. 0331 70 97 110 ist die Nummer hier vom zwischenmenschlichen Blue Moon. Und wir reden über Zwischenmenschliches aller Art, aber ich dachte, es ist ganz schön, wenn wir so eine spezielle Sommerausgabe machen und darüber reden, was euch denn geprägt hat in den Sommern eures Lebens. Und Sven hat auch eine Geschichte für uns. Hallo Sven.
Hallo.
Hallo. Erzähl mal deine Sommergeschichte.
Also das mit Jule war ja jetzt ziemlich krass, ne?
Das war jetzt nicht so eine schöne Sommergeschichte.
Nee, also meine ist eigentlich eher schön.
Die ist schön. Oh, schön. Ja, ja. Ich habe jetzt auch Bock auf eine schöne Sommergeschichte.
Ja, ich wollte dir von meinem ersten wirklich tollen Kuss erzählen, den ich mit 18 hatte im Sommer.
Mhm. Ja. Aber erstmal vorweg, Sven, ist deine Stimme immer so oder warst du feiern?
Nee, feiern gehe ich nie. Das ist Klimaanlagenstimme, sagen wir es mal so, ne?
Alles klar. Klingt ein bisschen so nach so, als wenn du immer auf den Kehlkopf drücken würdest, um sprechen zu können.
Ja, genau.
Aber erzähl jetzt mal deine schöne Sommergeschichte.
Ich muss mich mal einmal räuspern. Naja, also ich war in Südfrankreich mit meinen Kumpels und wir sind haben so einen Monat Roadtrip gemacht. Und dann haben wir uns irgendwo an der Atlantikküste niedergelassen, an so einem Campingplatz, haben so ein paar Mädels kennengelernt. Und haben am Strand gegrillt, ne? Mhm. Und das ist ja jetzt auch nicht so spannend. Aber die eine, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die heißt, ist ja mittlerweile auch irgendwie 17 Jahre her, wollte unbedingt mit mir so Kräuter rauchen.
Mhm, verstehe.
Sag ich mal so, ne? Ja, passiert, okay. Ne? Und ja, und dann sind wir nämlich im Atlantik stehend, haben wir angefangen, diese Kräuter zu rauchen. Mhm. Und auf einmal hat sie mich so wunderbar geküsst. Aber ich, in dem Moment, wo sie angefangen hat, mich zu küssen, hat mich ein Megaschmerz übermannt, weil sie hat nämlich die Kräuterzigarette direkt auf meinem Rücken dabei ausgedrückt. Das heißt, der Genuss des Kusses war relativ kurz. Und dann hat es eigentlich nur noch wehgetan.
Also ich dachte, das wird jetzt hier voll die romantische Geschichte. Und jetzt haust du auch noch so ein Unfallding hier raus.
Nein, das ist eine mega romantische Geschichte. Versteh mich nicht falsch.
Bis auf, dass du da eine riesen Brandblase auf dem Rücken hattest.
Ja, genau. Ich habe so eine kleine Kräuterzigarettennarbe am Rücken. Und die erinnert mich immer an diesen wahnsinnig tollen Kuss, den ich hatte damals. Mhm. Vor wie alt? Sag mal, vor 17 Jahren. Ich bin ja 35.
Ah ja, ne? Vor 17 Jahren. Also als junger 18-jähriger Bengel hattest du einen wunderschönen Kuss und sie hat dich dann mit dieser Zigarette am Rücken verbrannt.
Das ist genau, richtig.
Und hast du manchmal auch diese Geruchsflashbacks, dass du halt so den Sommer riechst und denkst so, das war
wow,
schön.
Ich war jetzt gerade lustigerweise auf diesem Hummelsburg Open Air, also es stimmt schon ein bisschen, dass ich manchmal ganz gerne tanzen gehe. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich dachte mir so, Feiermenschen verhalten sich wie Hunde. Wenn es regnet, fangen sie an zu stinken. Das war nämlich auch so einer dieser Geruchsflashbacks, die ich hatte.
Ja, das kann unangenehm sein. Oder auch so bei Festivals diese Dixie-Toiletten, wenn man da vorbeiläuft.
Oh, Hammer.
Ich kann mich da auch jedes Jahr dran erinnern, wenn ich die schon sehe, habe ich diesen Geruch in der Nase. Das ist ganz schlimm.
Nee, über diesen Geruch wollen wir mit dir
nicht reden. Nee, da wollen wir nicht drüber reden. Nee. Aber wir reden, aber hast du da auch, also du hast wahrscheinlich diesen Geruch von dieser Zigarette, ein bisschen verbrannte Haut und am Meer war das auch, hast du gesagt, ne?
Im Meer.
Im Meer sogar.
Ja, deswegen war es ja so romantisch. Wir standen ja irgendwie fast bis zum Knie im Meer, im Atlantik. Ich habe den Geruch von verbrannter Haut, habe ich, muss ich gestehen, nicht in der Nase. aber das ganze Setting war schon sehr beeindruckend.
Ah, das hört sich auch so an. Aber du hast sie danach nie wieder gesehen, oder wie? Das war so ein typischer Urlaubs...
Du, Betty... Ich muss jetzt mal was sagen, meine Freundin Melli, die muss mich nämlich jetzt nach Hause fahren und die hat das Drive-Now-Auto hier gerade geparkt und die Uhr tickt.
Alles klar.
Das heißt, wir müssen jetzt mal langsam losfahren, weil während der Fahrt dürfen wir ja kein Radio anhaben.
Okay, reden, gut. Ne? Also das war hier deine Kurzgeschichte, vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Bis dann, Sven. Mach's gut.
Ciao.
Dir auch. Tschüss. Also immer noch unterwegs und schon total heiser, der Sven. Aber schöne Geschichte. Seine erste, nicht sein erster Kuss, aber ein Kuss, bei dem mir dann auch noch der Rücken verbrannt wurde. Ich möchte so ein bisschen mit euch über den Sommer gerne sprechen. Was habt ihr da erlebt? Gibt's da emotionale Sachen, an die ihr euch erinnert? Außerdem hat Fabian geschrieben, hier an der Wall vom Blue Moon, und der würde gerne wissen, wie es unserem Daniel geht. Daniel ist ein ein Stammanrufer, der eine sehr, sehr harte Kindheit hatte und wir verfolgen so ein bisschen seine Geschichte mit und er ruft immer mal wieder an und sagt, wie es ihm geht. Wie gesagt, Fabian hat gefragt, wie es dir geht, Daniel, wenn du gerne anrufen möchtest und deine Geschichte oder erzählen möchtest, was du so im Sommer machst und wie es dir geht, dann freut sich hier der Fabian. Und sicherlich ein paar andere Hörer auch. Wir haben den zwischenmenschlichen Blue Moon hier laufen und das noch bis 0 Uhr. Wir reden über eure zwischenmenschlichen Geschichten. Was ist euch passiert dieses Jahr? Was hat euch emotional berührt? Habt ihr ein Problem mit einer bestimmten Sache? Oder natürlich, was mich auch interessiert, was ich mir heute gedacht habe, ist, habt ihr ein schönes Sommererlebnis oder auch ein prägendes? Das kann ja schön, schlecht, emotional alles sein. Was habt ihr in den Sommern eure Lebens erlebt? Gibt es da einen, an den ihr euch besonders erinnert und warum? 0331 7097 110 ist die Nummer.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Babette Conradi und genau, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, um über euch zu reden. Dieser Blue Moon, in dem geht es nur um euch, um eure zwischenmenschlichen Belange. 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr anrufen könnt und uns oder beziehungsweise mir von euren Problemen erzählen könnt. Und ich versuche euch dann so gut ich kann zu helfen. Und es ist natürlich Sommer. Und was findet ihr eigentlich? Macht der Sommer das Leben leichter oder nicht? Habt ihr weniger Probleme im Sommer als jetzt zum Beispiel im Winter, wenn man im Sommer rausgehen kann und mal ein bisschen schwimmen kann? Oder drückt, ändert das gar nichts? Geht's euch nicht besser mit dem Sommer? Was beschäftigt euch gerade? Das ist die große Frage hier im Blue Moon. 0331 70 97 110 ist eure Nummer für den zwischenmenschlichen Blue Moon. Genau. Und am Sommer, unter dem ganzen Sommer, steht dieser Blue Moon. Was ist euch im Sommer schon mal passiert? Könnt ihr euch an ein spezifisches Erlebnis erinnern oder habt ihr ein spezifisches Problem in diesem Sommer, an was ihr noch lange, lange denken werdet? 0331 70 97 110 ist die Nummer, um hier zu erzählen, was euch beschäftigt. Es gibt, hattet ihr mal eine große Ferienliebe zum Beispiel, an die ihr euch noch erinnert im Sommer? Oder ich weiß, dass eine Freundin von mir mal den ganzen Sommer über den schlimmsten Liebeskummer ihres Lebens hatte und die lag dann wirklich eine Woche, wochenlang, nicht nur eine Woche, wochenlang lag die im Bett und hat immer ein und dieselbe Catcar-Platte gehört. Also, was habt ihr erlebt in den Sommern eures Lebens und wollt es hier erzählen im zwischenmenschlichen Blue Moon? Ich bin da, ich höre euch zu, ich interessiere mich wahnsinnig für eure Geschichten oder Probleme. Was macht der Sommer mit euch? Lässt er euch vieles leichter nehmen oder eher gar nicht? 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und wir hören noch ein Lied von Blackbird, Blackbird. Der heißt Summer's Almost Here, passenderweise. Ne? Da ist er. Ihr hört den zwischenmenschlichen Blue Moon auf, Fritz, und ich rede mit euch über den Sommer. Was bewegt euch im Sommer? Nimmt man im Sommer vieles leichter oder bleiben die Probleme dieselben? Und was habt ihr gerade für Probleme? Was geht in euch vor? Habt ihr Spaß gerade am Leben oder beschäftigt euch was? Habt ihr Liebeskummer oder ist euch irgendetwas passiert, das euch beeinträchtigt? Und ich spreche mit Jeremy und genau da sind wir nämlich schon beim Thema. Hallo Jeremy, was ist dir im Sommer passiert, beziehungsweise was beschäftigt dich?
Ja, also ich hatte einen knöchernen Kreuzbandausriss.
Mhm.
Das ist beim Judo passiert.
Ach je, ich habe auch mal Judo gemacht. Das ist, kann eine gefährliche Sache sein. Ja, aber ich hatte nur den gelben Gürtel.
Ja, da bin ich jetzt schon durch. Ich habe orange.
Du hast schon orange. Super.
Ja.
Okay, und bei welchem dann? Bei einem Wurf oder wie ist das passiert?
Na, also ich erzähle mal die Geschichte. Ich war beim Turnier.
Mhm.
Und ja, da war dann halt, heutzutage ist es so, man hat drei Kämpfe und ja, mein Gegner, gegen den ich dann gekämpft hatte, das war mein letzter Kampf, der hatte alle drei bisher verloren und war dann natürlich ein bisschen traurig und ist dann auch ein bisschen aggressiver rangegangen.
Oh je.
Ja, und dann hat er mich, also er war irgendwie ein bisschen schwerer als ich, der ist halt so von... Also ich habe zu dem Zeitpunkt 45 Kilogramm gewogen.
Mhm.
Und ja, da geht halt so bis zu 5 minus oder höher.
Und der hat 50 gewogen plus.
Na, glaube ich jetzt nicht, aber halt schon ein bisschen mehr.
Bisschen mehr.
Und dann hat er mich halt über die Matte geschleudert. Mhm. Und dann hat er einen Wurf anwenden wollen, den aber falsch benutzt. Und ja, dann hat er quasi mein Bein umgeknickt und dann war das Kreuzband gerissen. Ich konnte auch nicht mehr aufstehen, gar nicht mehr.
Oh Gott. Und meinst du, der hat das mit Absicht gemacht? So aus, hatte der so Frust, weil er verloren hat? Weißt du, wie die Fußballer, die dann, wenn die merken, dass sie verlieren, dann faulen die ja wie bescheuert. Meinst du, das war irgendwie sowas?
Nein, ich glaube, das war jetzt nicht so dramatisch halt. Er wollte halt einfach nur ein bisschen anders rangehen. Er hat gemerkt, er hat Fehler gemacht bei den anderen Kämpfen und die wollte er jetzt halt besser machen.
Mhm.
Und ich war halt nicht so wie die anderen. Ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtiger und ja, da habe ich halt auch ziemlich viel mitgehen lassen.
Der Gentleman unter den Judokan bist du.
Ja, so kann man es nennen.
Genau.
Und ja, da
ist es dann passiert.
Dann einfach mal falsch geworfen.
Und wie lange ist das jetzt her?
Wie bitte?
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist jetzt vor 4 Wochen circa.
Und wie lange muss man dann liegen bleiben mit so einem Kreuzbandriss?
Ja, also ich hatte jetzt am 1.8. einen Arzttermin mit MRT und so.
Mhm.
Und jetzt kommenden Donnerstag, da wird es dann ausgewertet und da wird dann entschieden, ob ich jetzt wieder laufen kann oder nicht.
Ob du, die wissen nicht mal, ob du wieder laufen kannst oder nicht?
Na, also ich kann jetzt laufen, aber halt, ob es verheilt ist.
Ob es verheilt ist, aber du wirst wieder ganz gesund.
Ja.
Ja,
das lässt
Gott, jag mir nicht so einen Schreck ein. Ich habe jetzt gerade gedacht, oh Gott, der arme Jeremy, der weiß noch nicht, ob er je wieder laufen kann. Nein,
ja, aber...
Ja.
Ja?
Nee, sag, es dauert noch ein bisschen.
Mal ein paar Tage, ja.
Ein paar Tage noch. Und das waren ja jetzt, die Ferien haben angefangen, ne? Gerade erst. Das heißt, du hast jetzt deine gesamten Ferien dir praktisch versaut.
Naja, ich habe jetzt noch quasi einen Trost. Das mache ich jedes Jahr.
Mhm.
Letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Das ist immer in der letzten Ferienwoche. Da verreist meine Judo-Gruppe nach Eldorado.
Nach Eldorado verreist ihr? Hm. Das ist aber was ganz
für eine
Besonderes.
Woche.
Toll. Und da kannst du aber dann mit. Das schaffst du.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Dann drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen. Aber erzähl mir mal, was hast du jetzt gemacht die ganze Zeit? Konntest du dann praktisch nur liegen? Was macht man dann so?
Naja, also das hat noch eine kleine Schattenseite, ne?
Mhm.
Ich hätte am 7.7. meine Gürtelprüfung gemacht zu Grün-Orange.
Mhm.
Habe ich verkackt. Also halt, konnte ich nicht machen.
Konntest du nicht, weil du deinen Kreuzband... Hast du jetzt nicht verkackt. Du konntest nicht, weil du diese Verletzung hast, den Kreuzbandriss.
Ja.
Genau.
Und wir wollten eine Klassenfahrt machen, meine Klasse und ich. Aber die habe ich auch
Oh nein.
Also, da konnte ich auch nicht mit.
Du konntest nicht mit auf die Klassenfahrt? Das heißt, deine ganzen Freunde waren auch noch weg.
Naja, also ich habe das große Glück, mein bester Freund, der wohnt hier im Haus, wo ich mitwohne, im ersten Stock und ich wohne im dritten.
Und der ist noch da?
Mittlerweile ist er in Teterow, also in Mecklenburg-Vorpommern.
Ah, jetzt ist er gerade im Urlaub, aber der war die letzten Wochen, war ganz tapfer für euch da. Und was habt ihr dann die ganze Zeit gemacht, ihr zwei Racker?
Naja, also bis vor ein paar Tagen, also ich darf normalerweise nur 1 Stunde pro Tag raus.
Mhm.
Und jetzt habe ich das große Glück, seit gestern, dass ich 2 Stunden raus darf.
2 Stunden darfst du jetzt raus?
2 Stunden, ja.
Was machst du denn in 2 Stunden? Schwimmen und so ist ja eher offen, ne?
Nö, also ich treffe mich dann mit Freunden. Ich habe einen Freund, der wollte freiwillig ins Heim, weil er sich mit seinem Vater verkracht hat.
Oh Gott.
Und der ist heute wiedergekommen, beziehungsweise gestern, aber erst gestern Abend. Und da haben wir uns heute getroffen.
Mhm. Warum hat er sich denn mit seinem Papa verkracht?
Ah, die verstehen sich nicht. Der hat auch Probleme in der Schule. Der war früher so schlimm. Ich musste sogar, als wir uns noch nicht so gut kannten, bei ihm vor Gericht.
Du musstest vor Gericht?
Weil er Morddrohungen und so ausgesprochen hat. Aber das hat sich dann gelegt.
Aber nicht dir gegen, also dir gegenüber?
Doch, er hat auch mir gedroht.
Oh Gott.
Aber er kannte mich ja nicht mal. Er war einfach, also mittlerweile verstehe ich ihn auch ganz gut. Er hat halt einfach Probleme gehabt in seinem Leben. Er hatte auch früher schon eine Kindheit mit seiner Mutter, ganz viel Probleme.
Ja, was hat die gemacht, seine Mama?
Ja.
Was hat die Mama gemacht von deinem Freund? Warum hatte der so Probleme mit dir?
Naja, also die Mutter wollte ihm immer das Gefühl geben, dass sie ihn mag und ihm alles geben möchte. Und dann hat die irgendwann kein Geld mehr. Und er hat gesagt, du hör auf, ich verkaufe meine Sachen, und sie hat immer weitergemacht. Und dann saßen sie auf gut Deutsch gesagt auf der Straße und ging es dann halt auch richtig dreckig. Und
also die Mama hat alles,
Älteren verprügelt.
Die Mama hat alles für ihren Sohn ausgegeben, bis die kein Geld mehr hatten, oder wie?
Ja.
Das ist ja verrückt.
Und dann wurde sein ganzes Spielzeug halt auch verkauft.
Mhm.
Das fand er dann halt nicht so okay.
Das ist auch eine verrückte Geschichte, auf jeden Fall. Das
naja, na auf jeden Fall, er hat sich jetzt halt auch vollkommen verändert.
Mhm.
Wegen mir, weil, das kann ich ja auch mal erzählen. Naja, also er fand mich dann halt irgendwie, ich sag jetzt mal, sympathisch als Freund.
Ja.
Und dann wollte er mit mir halt befreundet sein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, aber du musst damit aufhören. Guck mal, du kriegst jetzt Einzelunterricht, keiner aus der Klasse mag dich und das kann doch nicht mehr schön sein. Und dann hat er wirklich von einem zum anderen Tag mit der Scheiße aufgehört. Also ich kann jetzt nicht sagen, er ist perfekt heute. Da hat er zum Beispiel, als wir zu ihm wollten, bei seinem Vater geklingelt und sein Vater fragt, ja, wer ist da? Und er sagt, Kacken.
Und was hat er gesagt?
Kacken.
Nur Kacken?
Ja, ja, und dann fragt sein Vater nochmal, wer ist da? Und er Kacken. Und er dann, also sein Vater nochmal, wer ist da? Und er dann so, deine Mutter. Und er hat aufgemacht. Und das Coole war...
Dann hat er, also er hat zweimal gesagt Kacken und dann hat er gesagt, deine Mutter. Und dann hat er aufgemacht, ja?
Genau, aber das Coole war ja, die Mutter von seinem Vater ist schon lange tot.
Och je. Aber er hat trotzdem aufgemacht. Vielleicht hat er auch gewusst, ja, was er ist, meinst du nicht?
Ja.
Okay, also du hast diesen sehr, sehr eigenartigen Freund, der irgendwann mal Morddrohungen ausgesprochen hat, aber mit dem du dich mittlerweile sehr, sehr gut verstehst.
Na, der hat wirklich von einem Tag zum anderen mit diesem Scheiß aufgehört.
Ja, das ist doch gut. Dann hast du halt einen guten Einfluss auf ihn. Vielleicht braucht er einfach nur ein bisschen Halt, weißt du?
Ja, das glaube ich auch. Und naja, das mit dem, ich sage jetzt mal, Klingelstreich, das schiebe ich jetzt darauf, dass er in der Pubertät ist.
Und ich auch. Du bist echt der Hammer. Ja, du bist auch in der Pubertät. Du redest aber so, als wärst du schon 20 Jahre älter.
Ja?
Ja, also so von dem, was du so sagst, dass du so sagst, ja, er hat sich aber gut entwickelt. Er ist ja auch in der Pubertät. Ja, ich ja auch. Fällt dir dann auch wieder auf. Aber das, also du hast diesen etwas eigenartigen Freund, mit dem hast du jetzt den Sommer so ein bisschen verbracht und Klingelstreiche gab es auch, habe ich gehört. Und dann dein bester Freund.
Ja, Klingelstreiche nicht halt so mit seinem Vater. Mhm. Ich kann auch einen ganz witzigen Klingelstreich erzählen, aber
okay, dann
ich weiß nicht, ob das jetzt so zum Thema gehört.
Ich lasse dich trotzdem deinen lustigen Klingelstreich erzählen, weil du so,
ja?
Ja, weil du so sympathisch bist. Jetzt erzähl den mal.
Okay, also wir haben halt so bei einer, also wir wussten, dass da eine Frau wohnt und da haben wir geklingelt.
Mhm.
Und ich frag so, ist der Max da? Und sie sagt, hier wohnt kein Max. Ich dann nochmal, ist der Max da? So ein bisschen genervt da halt. Und sie dann so, hier wohnt immer noch kein Max. Und ich dann so, jetzt hören Sie mal gut zu. Ich weiß ganz genau, dass hier der Max wohnt. Kann ja bitte runterkommen. Sie dann so, hier wohnt kein Max. Und ich hab dann gesagt, sag mal, wollen Sie mich verarschen?
Und dann, das war's?
Und dann hat sie die Tür aufgemacht.
Dann hat sie die Tür aufgemacht. Also die Leute sind sehr leicht, glaube ich. Ich muss schon sagen, also ich würde mir nicht einreden lassen, dass bei mir jemand wohnt, der nicht bei mir wohnt. Jeremy. So, ach, aber...
Ich kann Stunden reden.
Du kannst Stunden reden, das glaube ich dir. Es ist auch sehr unterhaltsam, wenn du erzählst. Aber du hast jetzt diesen Kreuzbandriss und der fesselt dich jetzt erstmal noch ein bisschen ans Bettchen, ne? 2 Stunden darfst du schon raus.
Nö, nicht ins Bettchen, also überhaupt in die Wohnung.
In die Wohnung, aber 2 Stunden darfst du ja raus.
Ja.
Genau. Und denkst du jetzt, wirst du an den Sommer zurückdenken? Was glaubst du? Ist das was, an was du dich erinnern wirst, als was Schönes vielleicht auch? Hast du Sachen anders gemacht als... normalerweise?
Ja, also meine Mutter, die hat mir weiß gemacht, wenn ich eine 4 auf dem Zeugnis habe, dann ist mein Computer weg, ne?
Mhm. Das wäre natürlich blöd,
gepaukt,
ne?
Ich hatte noch nie eine 3 in Englisch, noch nie.
Mhm.
Ich habe gepaukt und hatte dann eine 3 in Englisch. Überall 3, bloß in Chemie, eine 4. Aber wer braucht schon in Chemie? Ja, wer muss da gut sein?
Ja, das sagt man sich immer, wenn man auf der Schule ist, das hat jeder schon durchgemacht, Jeremy. weißt du, dass man sich immer, ich habe auch immer gesagt, Physik und Chemie war jetzt auch nicht mein Steckenpferd. Ich war sehr gut in Deutsch und PW und so. Ich habe auch immer gedacht, wozu brauche ich denn das später? Das braucht man auch tatsächlich nicht mehr, aber man muss eben trotzdem irgendwie durch.
So ist das. Darf ich mal meinen größten Trost, was jetzt so für mich ist, sagen?
Mhm, na klar.
Ich höre liebend gerne Blue Moon bei Fritz, zum Beispiel mit Holger. Das finde ich immer so lustig, wenn er sich über Alberto aufregt.
Ja, der Holger, der war ja auch sonntags da, ne? Der hat einen hohen Unterhaltungswert, das glaube ich. Das ist schön. Ja. Jeremy.
Oder wo der Toni angerufen hat.
Mhm. Das kann jetzt keiner gerade nachvollziehen. Aber das ist schön, dass dir der Blue Moon gefällt mit Holger Klein. Da wird sich auch der Holger sehr darüber freuen. Und
ja, überhaupt Blue Moon.
Blue Moon überhaupt, dass der Blue Moon gefällt. Und es war auch sehr schön, dass du hier angerufen hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen total schönen Sommer mit ganz, ganz vielen tollen Erlebnissen. Ja, besonders wenn du mit deiner Judo...
Könnte ich nicht noch ein bisschen in der Leitung bleiben? Ist gerade so schön.
Ist gerade wirklich schön. Aber da sind noch ein paar andere Leute in der Leitung. Aber ruf doch einfach beim nächsten Mal wieder an, Jeremy. Ja?
Okay.
Machst du? Cool. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wie gesagt, ich wünsche dir, dass du ganz, ganz schnell gesund wirst.
Könnte ich noch jemanden grüßen?
Nee, Jeremy, das machen wir nicht im Blue Moon, das weißt du doch, wenn du den immer hörst.
Ja.
Ja, okay, mach's gut, ja?
Man kann ja nicht, also man darf ja nie aufgeben.
Nee, richtig so, machst du auch nicht, bist ein Kämpfer. Okay, wir hören uns ein anderes Mal und ich wünsche dir, dass du ganz schnell gesund wirst und einen schönen Sommer. Ja, Jeremy, bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss. So, ihr hört den Blue Moon, die zwei, jetzt nur noch eine Sprechstunde und wir reden über den Sommer, über eure Emotionen, Gefühle. Was habt ihr schon erlebt? Was möchtet ihr gerne noch erleben? Was bewegt euch? Was beschäftigt euch? 0331 70 97 110 ist die Nummer.
Fritz.
Babette Conradi. Blue Moon.
Zwei Sprechstunden.
Genau, die zwei Sprechstunden, von der jetzt noch eine übrig ist. Ich rede mit euch über eure Probleme. Was beschäftigt euch gerade? Es ist Sommer. Macht das für euch viele Sachen besser oder schlechter? Was habt ihr bisher in euren Sommern erlebt? Hattet ihr da mal eine große Ferienliebe oder einen schlimmen Liebeskummer? Was bewegt euch? Macht Sommer alles für euch grundsätzlich besser? Oder bleiben die Probleme doch immer dieselben? Und vor allen Dingen, woran denkt ihr gerade? Was beschäftigt euch gerade? Mich interessiert's. 0331 70 97 110 ist die Nummer und ich spreche mit Ferdi. Hallo Ferdi.
Hi.
Hi. Was hast du erlebt im Sommer oder ja, was ist deine Sommergeschichte?
Ja, ich war mal bei der Bundeswehr und war im Einsatz gewesen und da habe ich halt einen richtig guten Freund kennengelernt und ja, seitdem quasi treffen wir uns mehrmals im Jahr und fahren auch regelmäßig in den Urlaub.
Okay, wie habt ihr euch genau kennengelernt und wo?
Ja, wir sind halt in den Einsatz geflogen, er kam von weiter weg. Also aus Nähe Koblenz oder Koblenz, sag ich mal. Und ja, wir haben uns dann in Masar-i-Sharif das erste Mal gesehen. Und dann ging es halt weiter zum nächsten Stützpunkt, wo wir hin mussten und wo wir dann halt 4 Monate verbracht haben. Wir wurden dann auch zusammen quasi in einen Container verlegt und haben dann dort 4 Monate miteinander gelebt quasi.
Also zu zweit oder mit noch anderen Leuten oder wie?
Ja, in dem Lager waren schon noch andere Leute, aber wir hatten halt zu zweit eine Stube auch.
Eine Stube, so nennt man es bei der Bundeswehr, genau. Ihr hattet,
ja.
Genau, ihr hattet zu zweit eine Stube und das war in Afghanistan, ja?
Ja, genau.
Und erstmal möchte ich, mich interessiert das generell immer wahnsinnig brennend, warum geht man nach Afghanistan? Was hat dich bewegt? Warum wolltest du dahin?
Weil ich der Meinung bin, dass es die Pflicht des Soldaten ist, in den Einsatz zu gehen. Dafür ist man Soldat. Das ist meine persönliche Meinung. Weil, ich sag mal, man wird ja auch nicht Landwirt und kann keine Kühe sehen oder hat Angst vor Kühen.
Ja, ist schon richtig. Also Berufssoldat. Aber warum wolltest du generell Berufssoldat werden? Also hast du keinen Schiss?
Nein, ich war Zeitsoldat. Also ich habe ganz klein angefangen. Ich wurde noch richtig gezogen, also wo noch Wehrpflicht war. Da habe ich dann quasi für 23 Monate freiwillig unterschrieben. Und dann habe ich innerhalb der Zeit halt festgestellt, dass es mir doch schon noch sehr gefällt.
Aber was gefällt dir daran?
Wie soll ich sagen? Die Struktur, dieses Miteinander, dieses Teamwork. So.
Also fühlt sich da aufgehoben?
Ja. Also habe ich. Also ich bin ja nicht mehr da.
Du bist nicht mehr da, klar. Aber so was damals hast du es irgendwie gebraucht, diesen Halt oder wie? Oder?
Na, nicht direkt gebraucht, aber es ist halt so wie eine Familienfirma. Man ist halt quasi, da sind ja mehrere Abteilungen und die sind halt wie eine Familie zu einem, finde ich.
Ja, und sind die wirklich, halt, ich habe mir es eher so streng vorgestellt, dieses ganze Aufräumen und früh aufstehen und so und immer.
Mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch stark geändert. Früher war es bestimmt so, ich habe es so nur in der Grundausbildung kennengelernt, mit halt Drill und Disziplin so ein bisschen. Und ja, dann, sage ich mal, wenn man dann in seine Abteilung kommt, wo man dann quasi weiter geschult wird und ja, da ist es wie eine kleine Familie quasi. Also ist man duzt sich und ja.
Aber trotzdem dann jetzt in so ein Land wie Afghanistan zu fliegen. Ich meine, du bist ja noch sehr jung. Hast du dir da nicht irgendwie einen Kopf gemacht, dass dir da was passieren könnte? Hattest du da keine Angst? Also
ich habe mir eher Sorgen um meine Eltern gemacht.
Das ist immer niedlich.
Weil die auch sehr traurig waren, dass ich dann da runtergeflogen bin. Und ja, die natürlich auch mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Oder was heißt gerechnet? Gehofft haben, dass das Schlimmste nicht passiert. Das ist zum Glück auch, denke ich, nichts passiert. Dann tut man sich nun mal da unten. Aber sonst.
Ja, ist ja aber nichts Schlimmes passiert da unten oder nichts?
Nee, also mir persönlich nicht. Und ich kannte jetzt noch keinen, der direkt betroffen war. Also sicherlich gab es da ein paar Situationen, die nicht schön waren. Aber ja.
Und jedenfalls, jetzt erzähl mir mal von deiner tollen Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Also 2011.
Ja, genau. Ja, genau. Wir haben uns dann halt kennengelernt, sind gut miteinander klargekommen in den kleinen Container, wo wir gewohnt haben, sag ich mal. Und jeder hat mal Heimweh oder es geht einem halt auch mal dreckig, wenn man so weit weg ist von Familie und Freunden. Und ja, so haben wir uns halt in den 4 Monaten auch mal gegenseitig gestützt. So, wenn er ein Tief hatte, habe ich ihn quasi getröstet und wenn ich ein Tief hatte, hat er mich getröstet.
Und wie habt ihr euch dann da so aufgebaut? Was macht man dann? Was sagt man dann, alles wird wieder irgendwie gut? Oder geht man dann raus, trinkt einen? Oder?
Naja, trinken ist da nicht wirklich.
andere Sachen.
Man spricht, man hört vieles, wa?
Ja.
Ja, man spricht halt drüber so. Das bringt manchmal auch schon was, wenn man einfach nur drüber reden kann, über die Sorgen, die einen bedrücken. Wenn so zum Beispiel zu Hause Stress mit der Freundin ist oder
sowas. Ach, eine Freundin halt. Hattest du auch zu der Zeit, oder wie?
Nein, ich nicht, aber er. Und er hatte halt, gerade zum so ab Mitte bis Ende des Einsatzes hat er halt sehr viel Probleme mit ihr gehabt. Sag ich mal, sie hat sehr viel Stress gemacht und das sind halt so die Sachen, die man weniger braucht, wenn man da unten ist, wenn man sich auf sich und seine Aufgabe konzentrieren muss.
Aber warum hat die Stress gemacht?
Ja, na, das kann ich so direkt nicht sagen. Ich war ja sie nicht. Also sie kam, denke ich, mit der Distanz nicht klar und es ist halt schon auch, denke ich, für die Familie, Freunde, Partner eine schwierige Situation, wenn derjenige weg ist, vor allem so weit und in Deutschland kommt ja auch nicht alles an Nachrichten an, sag ich mal, was da unten wirklich so abgeht.
Na, also ich wäre da auch überhaupt nicht begeistert. Also ich glaube, wenn mein Freund zu mir gesagt hätte, er geht jetzt nach Afghanistan, hätte ich gesagt, okay, das halte ich nicht aus.
Ja, aber ich sag mal, er war da schon bei der Bundeswehr, wo er sie kennengelernt hat quasi. Und das ist jemand, der Uniform trägt, der geht nun mal in Einsatz. Also ich bin da ziemlich naiv vielleicht noch, aber ich denke, es gehört einfach dazu. Der Soldat geht irgendwann mal in den Einsatz, ob er nun muss oder will. Das ist halt die Frage.
Ja, aber ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie so auch sowas ferngesteuertes. Also das ist ja genau das, dass man sich halt nicht, weißt du, dass man halt sagt, man macht das jetzt, weil es ist eine Pflicht und es ist der Beruf. Aber meinst du, einem ist wirklich klar, was das alles beinhaltet, wenn man dann nach Afghanistan geht? Also du hattest jetzt das Glück, dass dir nichts passiert ist. Aber ist jetzt zum Beispiel, hast du mal mitbekommen, dass Leute da so richtig mit der Realität plötzlich zusammengeballert sind und dachten, ey, das ist ja hier wirklich todernst?
Ja, natürlich. Wir hatten auch jemanden, der ist mit der Gesamtsituation noch nicht klargekommen, sag ich mal. Der musste dann auch früher nach Hause.
Ja, was hat er? Hat er so einen Collar gekriegt dann, oder wie?
Ja, so quasi so ein Lagerkoller.
Mhm. Und wie ist das? Also kriegt man da auch echt so Probleme, wenn man immer dieselben Leute sieht? Also man kennt das ja von Leuten, weißt du, die auch ja. Bands oder so, wenn die immer zusammen unterwegs sind, irgendwann kannst du halt die Leute nicht mehr sehen. Was macht man dagegen? Wie geht man damit um?
Das Gute war, ich hatte quasi eine Schichtarbeit und der hatte mehr oder weniger eine Tagesarbeit, beziehungsweise er war auch halt mal einige Tage weg und somit hatten wir halt auch immer gegenseitig unseren Freiraum. Mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Nachtschicht hatte oder so, dann hatte er ja quasi die Stube für sich allein und konnte seine Lieblingsfilme schauen oder mit der Frau oder Freundin telefonieren. Oder
ja, es ist einfach wichtig, Privatsphäre auch zu haben, mal einen kurzen Moment. Man, ja, genießt, klar, es, man genießt es ja einfach. Klingt so ein bisschen wie beim Ehepaar bei euch beiden. War ja auch so, ne?
Ja, na, quasi war es das ja.
Ja, auf eine gewisse Art. Würdest du sagen, du kennst den besser als irgendjemand anderen?
In gewissen Situationen schon, ja. Und ich denke, das kann er auch von mir behaupten.
Mhm. Und ja. Jetzt, also seit 2011 und seid immer noch richtig dick befreundet und fahrt auch weg und so, ja?
Ja, genau, genau. Wir versuchen eigentlich so mindestens einmal im Jahr auch in den Urlaub zu fliegen. Wir sind jetzt quasi letzte Woche aus Mallorca wiedergekommen. Wir waren in der Türkei, in Kroatien. Also wir sind da schon relativ unternehmungslustig auch.
Das ist cool, aber ihr wohnt auseinander, ne? Du kommst ja...
Ja, genau. Ich komme ja aus Erkner und er Koblenz.
Na, und trotzdem?
Der bei Frankfurt.
Und wie oft telefoniert er oder schreibt er euch oder so?
Relativ wenig. Also wir, also wirklich fliegen kann man es nicht nennen. Also, aber wir sagen also, ich war zum Beispiel, hatte ich beruflich zu tun, unten in der Nähe bei ihm, habe gefragt, ob er Zeit hat. Mhm. Hat ganz zufällig gepasst, dann habe ich halt ein Wochenende bei ihm verbracht. Und ja, wir versuchen halt schon so quasi feste Sachen zu machen, wie einmal im Jahr halt in Urlaub zu fliegen. So, dann sprechen wir halt viel über den Urlaub oder wer dann noch mit da kommen will und wo wir überhaupt hinfliegen wollen. So, darüber sprechen wir schon und halt auch so, wie es Familie geht. Also ja, ist wie ein Bruder quasi schon.
Ja, klar, wenn ihr da wart, das ist halt eine prägende Zeit auch gewesen, denke ich mal. Ne? Ist er noch Soldat? Nicht mehr, ne?
Er noch? Ja, jetzt auch noch, also gerade so noch.
Gerade so noch. Und dem ist aber dann, ja. Also habt ihr dann zur selben Zeit aufgehört? Seid ihr aus Afghanistan zur selben Zeit wiedergekommen oder ist einer von euch dann noch länger da geblieben?
Wir sind zusammen zurückgeflogen. Mhm. Also wir hätten uns auch entscheiden können, noch länger zu bleiben, aber die Zeit war reif. Ja, wir sind dann zusammen zurückgeflogen und dann hatten wir auch, ich glaube, 2 Monate später oder so hatten wir ja dann unseren ersten gemeinsamen Urlaub quasi. Ach, hört sich das schwer an. Entschuldigung.
Ja, ihr Männer, ihr seid dann immer so, ihr habt immer gleich Angst, dass es irgendwie...
nein, nicht Angst, aber hört sich schon komisch an.
Dann hatten wir unseren ersten Urlaub. Du, es ist ja auch so, man ist ja in einen... Ich sag immer, ich bin meine Freundinnen auch auf eine gewisse Art und Weise verliebt. Halt, da fehlt dann halt nur das Sexuelle, aber man kann sich ja auch in einen Menschen so rein platonisch verlieben, weißt du?
Ja,
weil man einfach gerne mit dem zusammen ist und der einen versteht und so. Wo, in welcher Hinsicht könnt ihr irgendwie über Sachen reden, mit dem du halt über niemand, also Sachen, die nur ihr miteinander besprechen könnt? Habt ihr diese, weißt du, so eine Ebene?
Also so diese intime Gesprächsebene, ja, haben wir auch, ja.
Das
also
haben nämlich Jungs total selten.
Wenn es viel um Familie geht, ist so, sag ich mal, da schon ein sehr wichtiger Ansprechpartner auch.
Ja, also ich will jetzt nicht so Klischees dreschen oder so, aber von den Jungs, die ich so kenne, ist mir halt aufgefallen, dass die mit ganz wenigen anderen Jungs nur über so bestimmte Sachen reden können, die sehr emotional sind. Also Jungs tun sich damit wirklich schwerer. Ja, während Frauen dann oft da sitzen und so und dann immer gleich erzählen. Es ist bei Jungs oft so, dass die halt eine ganz bestimmte Person brauchen, mit der die darüber reden können. Und das ist dann nicht jeder.
Ja, halt so eine Vertrauensperson quasi. Mhm.
Aber das entwickelt sich ja, wenn ihr da zusammen da, wie hieß das nochmal, was sagt man immer? Man ist zusammen auf, wenn man sich ein Zimmer teilt.
Stube.
Auf Stube, genau. Auf Stube. Ihr habt euch die Stube geteilt und da bleibt aber nichts anderes übrig, als sich besser kennenzulernen. Ne? Und irgendwie, ja, glaube ich, kommt es dann zwangsläufig dazu, dass man über Sachen spricht.
Also, wir haben es auch da unten gesehen, dass manche quasi nicht die Verbindung zueinander gefunden hatten und halt die Stube tauschen mussten.
Ach ja, das gab's dann auch. Ja, dann haben die gesagt, hey, ich will nicht mit dem zusammen wohnen, der nervt
ja,
mich.
Ja, so ungefähr. Also, der schnarcht so laut und der hat Stinkesocken.
So die alltäglichen Probleme.
Ja. gibt's halt überall was.
Genau. Und wenn du jetzt heiraten würdest, jetzt nur mal rein hypothetisch, wäre der dann dein Trauzeuge?
Ja.
Ja, also so dann.
Das steht auf jeden Fall fest.
Absoluter Buddy.
Ja.
Aber du gehst nicht zurück zur Armee?
Nee. Ich habe einen Job gefunden, der mir auch gefällt, wo ich auch viel unterwegs bin, viel sehe.
Gut, ja. Da bin ich beruhigt. Ich finde das, wie gesagt, find das immer Wahnsinn. Aber
bist du nicht so der Fan davon, was? So
nee, gar nicht. Der. Also ich bin halt auch generell, es wird ja immer Friedenstruppe genannt und aber ich habe generell auch ein Problem mit der Bundeswehr, muss ich sagen. Aber was heißt ein Problem? Ich bin halt kein besonderer Freund von Waffen und Gewalt. Und das wird ja dann immer als Schutz deklariert, aber letztendlich ist es eben doch Waffengewalt. Und da bin ich nicht so. Stehe ich nicht so hinter. Ja. Ich kenne auch komischerweise nur Zivildienstleisten. Aber ich finde es trotzdem wichtig und mutig. Also ich finde es halt krass, wenn das jemand sagt. Aber vielleicht denke ich mal, ich meine, du bist ja jetzt noch total jung und damals warst du noch viel, viel jünger. Vielleicht ist das auch so der Wahnsinn. Also weißt du, diese Leichtsinnigkeit, man macht ja mit 20 irgendwie Sachen andere. Also andere Sachen als dann mit Mitte 20. Ist ja einfach so.
Ja, klar.
Und wenn du schon so sagst, so, ja, die haben sich da irgendwie alle Sorgen gemacht und ich habe mir auch Sorgen gemacht um meine Eltern, aber ist halt so, geht man halt so hin, dann ist das halt schon eine sehr, sehr, also da blendet man viel aus, glaube ich, in dem Moment.
Ja, klar, weil auch die in Anführungszeichen die Vorfreude und die Aufregung halt doch sehr stark überwinden, wenn man dann erstmal in Usbekistan zwischenlandet und dann erstmal so die warme Luft schnuppert.
Das war sehr positiv. Sehr positiv ausgedrückt. Du warst ja da nicht im Urlaub. Also bist du.
Ja, naja. Wie gesagt, ich habe mehr oder weniger das Glück gehabt, dass mir wirklich mir nichts passiert ist und ich jetzt wirklich keinen in meinem unmittelbaren Umfeld hatte, die ich jetzt persönlich kannte, dem was passiert ist.
Das ist ein großes Glück, Ferdi. Und deswegen konntest du heute hier anrufen und uns diese wunderschöne Geschichte erzählen über eine Männerfreundschaft, die noch ewig bestehen wird.
Ja, super. Alles klar.
Alles klar, Freddy. Ja, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja.
Schönen Abend.
Tschüss.
Hallo. Also eine ganz, ganz tolle Männerfreundschaft, die da 2011 entstanden ist im Sommer in Afghanistan. Ich möchte eure Geschichten hören. Ich habe die jetzt mit dem Sommer verbunden, weil natürlich gerade Sommer ist. Aber generell interessiere ich mich für eure emotionalen Geschichten ich interessiere mich für eure Probleme. Was macht ihr gerade? Hilft euch der Sommer dabei, Probleme zu bewältigen? Oder eher überhaupt nicht? Was beschäftigt euch? Wir haben den zwischenmenschlichen Blue Moon und das noch eine Dreiviertelstunde. 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr mit mir sprechen könnt über die Dinge, die euch gerade belasten oder beschäftigen. Ich habe ein offenes Ohr und ich rede mit Felix. Hallo Felix.
Hallo.
Was erlebst du gerade in deinem Sommer?
Ich erlebe eigentlich Scheiße.
Scheiße? Oh je, das klingt
nicht gut. Ich habe vor kurzem eine Diagnose bekommen, dass ich depressiv bin und Agoraphobie habe.
Also du kannst nicht raus? Du musst im Haus bleiben?
Ja, also wenn ich rausgehe, ist mir schlecht und gehst eine Angststörung und sowas.
Also du gehst vor die Tür und dann fängt sich alles an zu drehen und dann kannst du nicht weitergehen, ne? So ist das.
Ich schaff's gar nicht mehr aus der Wohnung.
Und wann?
Und ja, jetzt soll ich bald in eine, wie soll ich sagen, Klinik. Und da geben die mir halt Medikamente und so, also um zu testen, was mir hilft.
Antidepressiva, ne? Musst du dann nehmen?
Ja, also das wird mit noch irgendwas anderem vermischt, wegen der Agoraphobie. Aber ich verstehe das nicht so ganz, weil ich kann ja wegen meiner Agoraphobie nicht rausgehen und dann kann ich ja erst recht nicht irgendwo anders wohnen. Also ich verstehe den Sinn nicht so ganz.
Ja, du weißt auch gar nicht, wie du da hinkommen sollst dann, ne?
Meine Mutter meinte, wenn ich dann nicht rausschaffe, dann kommen die mit einem Krankenwagen her, wie meine persönliche Exkorte.
Gut, aber trotzdem musst du ja irgendwie aus der Wohnung. Also das ist ja mit Agoraphobie sehr, sehr, sehr schwierig. Mit Agoraphobie, entschuldige bitte.
Ja.
Ja, also da haben sie sich noch, haben sie da mal gesagt, wie sie das machen wollen? Also klar, da kommt dann eine Eskorte, aber du kommst ja nicht, also du kannst ja nicht vor die Tür gehen.
Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich gehe Montag, also morgen erstmal, soll ich probieren, mir die anzugucken. Ich habe dann Beruhigungsmittel. Das soll ich dann davor nehmen, bevor ich losgehe. Und Also ich weiß nicht mal, ob ich es vor die Tür schaffe. Das weiß ich wirklich nicht. Und dann soll ich halt so gucken, wie es da ist. Und ja,
also,
sagen, ob es mir gefällt.
Ja, du sollst jetzt also in die Klinik wegen deiner Agoraphobie und deiner Depression. Und wann wurde das diagnostiziert bei dir?
Ich weiß nicht genau, das ist vielleicht jetzt einen Monat her.
Woher kam das auf einmal? Also wie hat sich das geäußert?
Ach so, nee, ich habe das schon seit ungefähr 8 Jahren. Das hat sich jetzt nur so, verschlimmert.
Mhm.
Und davor waren wir auch bei vielen Ärzten. Ja, aber die dachten dann, ich tue nur so, weil ich nicht in die Schule will.
Oh je.
Da waren wir beim psychischen Arzt und der hat dann gesagt, dass ich krank bin.
Mhm.
Ja, und dann kam das halt so, dann ist meine Mutter auf die Idee gekommen, dass ich Depressionen haben könnte. Dann haben die ja noch gleich geguckt, ob ich noch was anderes habe. Dann ist rausgekommen, dass ich auch noch Agoraphobie habe. So ist das dann halt.
Wie haben sich die Depressionen bei dir geäußert? Also ich kenne das halt nur von den Freunden, die ich habe, die darunter leiden. Das ist ja diese absolute Antriebslosigkeit. Also da ist ja dann einfach nichts, ne?
Ja.
Das ist das große Problem. War das bei dir auch so? Also konntest du da morgens nicht aufstehen oder wolltest nicht? Oder?
Ja, wollte nicht. Hatte keine Lust mehr auf irgendwas. Also ich habe es ja auch immer noch, aber jetzt habe ich das mehr so phasenweise. Und ja, hatte dann einfach keinen Bock mehr auf irgendwas und habe mir für alles die Schuld gegeben. Und
für was hast du dir die Schuld gegeben?
Für eigentlich alles, was passiert ist.
Was ist passiert?
Na, also eigentlich für jede einzelne Kleinigkeit. Und also meine Eltern haben sich ja, als ich 5 war ungefähr, gestritten. Und dann sind sie auseinandergegangen.
Ah, und das ist wahrscheinlich der Auslöser auch gewesen, ne, für die Depression.
Ja, und das wurde dann noch verschlimmert, weil ich und meine Mutter uns dann immer gestritten haben, weil sie dachte halt, ich tue nur so, als wäre ich krank, damit ich nicht in die Schule muss.
Ach, sie
und
hat das auch
ich war aber wirklich krank. Ja, dann haben wir uns halt heftig gestritten immer, bis sie dann auf die Idee kam, dass ich wirklich krank sein könnte. Dann sind wir zu Ärzten gegangen. Ja, das habe ich ja auch schon erzählt.
Und wie ist das Verhältnis zu deiner Mama jetzt?
War jetzt eigentlich wieder ganz gut, aber in letzter Zeit kriegen wir uns auch wieder wegen jeder Kleinigkeit in die Haare.
Was sind das für, also was sind so Auslöser für Streits zwischen euch?
Ich habe ja 4 Geschwister und braucht man auch mal ein wenig Privatsphäre.
Aha.
Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt, ich muss mein Zimmer mit meinem kleinen Bruder teilen, der ist 5 oder 4, weiß ich nicht so genau.
Du weißt nicht, wie alt dein Bruder ist, Felix.
Ach, und dann will ich halt mal, dass er kurz rausgeht, damit ich meine Ruhe haben kann. Und dann heult er mal zu Mama und sagt, Sören hat mich geschlagen, obwohl ich ihn gar nicht geschlagen habe.
Und sie glaubt ihm, oder wie?
Ne, dann kriegen wir uns wieder in die Haare immer wegen solchen Sachen.
Also du hast das wesentliche Problem, dass du eigentlich dein eigenes Zimmer bräuchtest.
Ja, aber das ist halt auch nur so eine Kleinigkeit.
Naja, ich finde das gar nicht mal so eine Kleinigkeit, weil wenn er noch so klein ist, dann ist der Altersunterschied zwischen euch natürlich schon relativ groß. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das problematisch ist. Also gerade, wenn man depressiv ist. Was macht denn deine Mami dagegen mit dir? Was macht ihr? Also versucht sie dich irgendwie zu motivieren, mit dir rauszugehen, dir schöne Sachen zu zeigen? Was macht ihr dagegen?
Mehr oder weniger nichts. Also sie sagt, ich soll immer mal wieder probieren rauszugehen und mich anstrengen und immer mehr Sachen probieren und schaffen. Und
ja, das Problem bei einer Depression ist ja, dass die Antriebslosigkeit, glaube ich, dass...
Ja, das ist so ein Scheiß-Kombo.
Genau, das ist halt so ein Teufelskreis, diese Antriebslosigkeit. Die ist da und die ist das größte Problem einer Depression, dass Menschen sich nicht bewegen können und die können einfach nicht. Und das Problem ist bei Leuten, die keine Depression haben, dass sie nicht nachvollziehen können, warum sich jemand nicht bewegen kann, warum er sich nicht aufrappeln kann und dann immer sagen, jetzt geh doch mal vor die Tür, jetzt mach doch mal was für dich. Und es geht aber nicht. Und das ist ja das, was viele an der Depression nicht verstehen.
Ja.
Und dein Papa, wie ist dein Verhältnis zu deinem Papa?
Also ich habe immer so einen Test gemacht, wann er anruft und fragt, ob ich nicht mal zu ihm gehen möchte.
Mhm.
Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Seit ungefähr
8 Jahren,
einem Jahr.
Ach, seit einem Jahr.
Seit einem Jahr ungefähr.
Er hat seit einem Jahr nicht angerufen und nicht gefragt, ob du zu ihm kommst.
Nee, also er hat schon angerufen, aber er redet auch im Moment nicht mit meiner Mutter.
Oh je.
Also tut so, als würde es sie nicht geben.
Mhm.
Und ich habe ja 4 Geschwister und 3 von denen wollen immer zu meinem Vater.
Mhm.
Und die rufen ihn eigentlich immer an. Und er sagt dann so, ja, kann kommen, nee, jetzt gerade nicht. Aber ich habe halt darauf gewartet, dass er mich fragt.
Mhm.
Aber es ist nicht passiert.
Und wenn du ihn mal fragst?
Habe ich nicht vor, ich will auch gar nicht zu ihm. Ich kann ja auch gar nicht zu ihm.
Ja, stimmt, du kannst gar nicht zu ihm. Aber fehlt dir dein Papa?
Nein. Aber nee, ich weiß noch, ich habe das gemacht, weil ich bin ja schon seit 8 Jahren krank und vor ungefähr einem Jahr hat er mich gefragt, also er hat mich gefragt, wie es mir geht, dann habe ich gesagt, schlecht. Und hat er gefragt, wieso? Also er wusste ja, dass ich krank bin, wir wussten nur nicht, was wir hatten, was ich hatte.
Mhm.
Und das hat mich dann einfach so aufgeregt, dass ich dann gesagt habe, ja, der kann anrufen, ich aber nicht mehr.
Das musst du mir jetzt, das Ende musst du mir jetzt nochmal erzählen.
Nee, also ich habe mich dann halt aufgeregt, dass er nicht wusste, wieso es mir nicht gut geht.
Dass er sich nicht nach deiner Krankheit erkundigt hat, ja.
Und dann habe ich mich halt so aufgeregt, dass ich ihn halt nicht mehr angerufen habe. Darauf gewartet hat, dass er anruft und zum Beispiel sich entschuldigt oder irgend sowas. Ist aber bis heute nicht passiert.
Das ist bis heute nicht passiert?
Ja.
Weiß dein Papa, dass du krank bist? Die reden nicht, deine Eltern reden nicht miteinander, oder wie?
Nee. Also meine Mutter probiert es immer wieder.
Ah, sie probiert es wenigstens.
Aber der ignoriert sie.
Warum?
Ich weiß nicht, der ist dumm.
Ja, muss er sein, wenn er seine Familie so vernachlässigt. Das ist keine...
Ja, auch nicht ganz.
Nee, das macht man einfach nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, man kriegt Kinder, weißt du? Man setzt die in die Welt und dann hat man auch für die da zu sein, verdammt nochmal. Und gerade, wenn sie krank sind. Und... dass er nicht mehr weiß, was seinem Sohn fehlt, ist schon eine bodenlose Frechheit, können wir so sagen, ne?
Ja.
Aber trotzdem, also meinst du nicht, das ist bei dir auch so ein bisschen Trotz, dass du sagst, das interessiert dich nicht und der fehlt dir auch nicht? Weil es beschäftigt dich ja schon.
Aber meine Mutter hat jetzt auch einen neuen Freund und der ist doch bald bei uns sein.
Oh je, das auch noch.
Nee, der ist.
Den magst du.
Der ist super, der hat auch voll das Verständnis für meine Krankheit.
Mhm.
Also mehr Verständnis als mein Vater. Mein Vater war ja auch depressiv.
Und ach, das ist dann wahrscheinlich auch noch so, das ist ja dann auch genetisch veranlagt, ne?
Ja, meine Mutter war auch depressiv.
Mhm.
Aber irgendwie Werner, also mein Vater kann es nicht voll nachvollziehen, aber Thomas, der neue Freund von meiner Mutter, der kann das sehr nachvollziehen.
Hat er Erfahrung mit dem Thema?
Eigentlich nicht. Der hatte noch nie Kinder, war auch noch nie verheiratet.
Aber also, ist trotzdem gut, guter
ja,
Typ.
Ja, der macht seinen Job gut.
Der macht seinen Job gut, sagst du?
Ja.
Was macht er so mit dir oder für dich?
Er ist eigentlich immer nett zu mir und manchmal probiere ich halt draufzugehen.
Mhm.
Dann auch letztens auf Föhr, das war aber immer so Horror für mich.
Ja, aber du bist nach Föhr gefahren?
Ja, aber die Zugfahrt war und die Fährenfahrt waren 6 Stunden plus 2 Stunden kotzen.
Oh je, du musst
gehen.
Ach Gott.
Ja, und das war auch so mit der Rückfahrt und so war es auch auf Föhr. Ja.
Und auf Föhr bist du dann konntest du dann da rausgehen oder ging das nicht?
Nee, ich war dann in einer Ferienwohnung.
Mhm.
Und ich war die ganze Zeit in meinem Bett oder auf dem Sofa und habe nichts gemacht.
Das ist halt. Agoraphobie ist eine Krankheit, die muss so schrecklich sein und ich kann mir die nicht so richtig vorstellen. Also es heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass es sie gibt. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt die, aber das kann sich, glaube ich, kein Mensch vorstellen, dass man sowas, weißt du, was Einfaches nicht machen kann, wie vor die Tür gehen.
Ja, das ist auch kacke. Und ein Freund von mir, der hat Jan, der hat eine Angststörung und der kommt wahrscheinlich auch bald in der Klinik. Und mein anderer Freund, mein bester Freund, der ist gerade in der Klinik, weil er nichts mehr essen kann.
Mhm.
Und das ist also mein gesamter Freundeskreis ist halt auch krank. Und ja, da fehlt mir so ein wenig die Aufmunterung.
Das glaube ich. Du brauchst, deswegen ist Werner heißt er, ne? Dein Stiefpapi, der jetzt kommt. Sowas ist dann natürlich super. Also ich glaube auch, dass Menschen, die da so ein bisschen locker mit umgehen und einen einfach mal nehmen und sagen, los komm, wir versuchen es wenigstens mal. Dass das total wichtig ist. Und das hast du so ein bisschen in Werner, ja? Und
nee, Werner ist mein alter Vater. Werner ist mein Vater, aber Thomas ist der neue
Thomas
Freund.
Entschuldige, da habe ich das gerade verwechselt. Genau, Thomas ist jetzt der neue Freund von deiner Mama und mit dem kommst du super klar. Und der nimmt dich dann ab und zu mal und macht irgendwas mit dir. Was machst du eigentlich, wenn du zu Hause bist dann die ganze Zeit? Hast du was, was du richtig gerne machst?
Ich zeichne und höre Radio.
Du zeichnest und hörst Radio?
Ja, und manchmal spiele ich auch ein Online-Spiel.
Was spielst du denn da?
League of Legends.
Mhm, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich bin da so ein klassisches Mädchen. Ich shoppe immer nur im Internet. Und wie sind deine anderen Geschwister? Was hast du noch für Geschwister? Du hast ja noch zwei andere, ne? Du hast den Kleinen, der bei dir im Zimmer wohnt. Und
ich habe noch einen großen Bruder.
Mhm. Wie alt ist der?
Der ist bald 17, aber der ist mehr so oder weniger wie ein Faultier, der immer in sein Zimmer hängt. Aber der ist total schlau. Er hatte einen Notendurchschnitt beim MSA von 1,2 oder so.
Aha.
Und der ist auch so ein Computerfreak, also der kennt sich damit übelst gut aus. Aber der ist mehr oder weniger den ganzen Tag in seinem Zimmer.
Mhm.
Dann habe ich noch eine kleine Schwester, die heißt Maya, sitzt hier neben mir und macht Grimassen. und noch eine kleine Schwester, die heißt Ronja und ist den ganzen Tag am Heulen.
Dann hast du, genau, vier Geschwister hast du noch. Oh je.
Ja.
Da ist ordentlich Leben in der Bude.
Ja.
Und dann musst du noch die ganze Zeit da bleiben, weil du nicht rausgehen kannst. Das ist natürlich echt, du brauchst wirklich dringend Privatsphäre, Felix.
Ja, und das belastet auch meine Mutter, dass sie sich so gut wie die ganze Zeit um sich kümmern möchte. Aber ich mag das nicht so, wenn sich jeder um mich kümmert und so. Es ist ja für mich allein zu sein.
Was würdest du am liebsten, also wenn du dir jetzt so wünschen könntest, wie dein Leben gerade aus, also klar, du würdest dir wünschen, rauszugehen, aber was wären so Sachen, die es für dich besser machen würden? Gerade.
Ich schätze mal, wenn ich ein eigenes Zimmer hätte.
Eigenes Zimmer, genau, du brauchst Privatsphäre.
Ja,
Hast du das deiner Mama schon mal gesagt?
Ja, wenn Thomas hier einzieht, dann kriege ich auch ein Zimmer für mich alleine, aber das dauert noch ein bisschen.
Wie lange wird es noch dauern?
Ein halbes Jahr.
Halbes Jahr? Aber dann hast du zumindest schon mal, ist da schon mal ein Lichtblick am Horizont.
Ja.
Du Felix, ich mach mal ganz kurz Nachrichten, aber ich würde mich freuen, wenn du noch in der Leitung bleibst einen Moment.
Wenn mein Akku dann noch voll ist.
Wenn dein Akku dann noch voll ist, das hoffe ich sehr, weil, dann sage ich dir das jetzt vorher schon. Wir machen beide in zwei Wochen, versuche ich mal einen Psychologen aufzutreiben, ja?
Ja?
Der sich hier mit mir in die Sendung setzt und über Depressionen und Agoraphobie redet. Und es wäre total schön, wenn du dann nochmal anrufen könntest.
Ja, klar. Ich höre so gut wie jeden Tag Fritz.
Das ist toll. Also in zwei Wochen, ich versuche in zwei Wochen einen Psychologen an den Start zu bringen. Und warte mal, in zwei Wochen, da ist noch August, ja? Ja, ist noch August. Okay, da bin ich dann dran. Und ich versuche in zwei Wochen einen Psychologen an den Start zu kriegen, der sich hier mit mir in die Sendung setzt. Und dann wäre es total super, wenn wir über dich sprechen könnten und wenn du auch mit ihm sprichst.
Ja, klar. Ich werde probieren, da zu sein, wenn ich, falls ich in der Klinik bin, ein Radio da habe.
Ja, meinst du, dass du da telefonieren darfst dann?
Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich in zwei Wochen da schon einen Platz habe, sollte ich da hingehen.
Okay, also wir versuchen es einfach, Felix. Ich werde die Finger wund telefonieren und werde einen Psychologen auftreiben, der sich mit dem Thema auskennt. Und es wäre total schön, wenn du nochmal anrufst. Und jetzt versuchen wir, dich mal kurz in der Leitung zu halten, okay?
Okay, danke.
Ja, das machen wir so. Bis gleich. Vielleicht, wenn der Akku durchhält. Okay.
Ja.
Also, der liebe Felix hat ja gerade sehr, sehr offen und, wie ich finde, sehr, sehr erwachsen über seine Probleme geredet. Und ich hoffe, er ist gleich noch da. Aber wir machen erstmal die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Genau, und von diesen zwei Sprechstunden haben wir jetzt noch circa 20 Minuten bis 0 Uhr. Und ich bin sehr froh, dass Felix Akku durchgehalten hat. Ne, Felix?
Ja.
Du bist noch dran. Felix hat mir erzählt, dass er depressiv ist und an Agoraphobie leidet. Das heißt, er kann das Haus nicht verlassen. Und wir reden gerade darüber, wie er damit lebt, was er dagegen macht. Und wann hattest du das letzte Mal richtig Spaß? Das will ich von dir wissen. Und an was?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Daran kannst du dich nicht erinnern?
Nee.
Oh, das
ich hocke ja die meiste Zeit jetzt seit ungefähr 2 Jahren in der Wohnung rum.
Mhm.
Und naja, da hat man nicht wirklich Spaß.
Ich dachte, vielleicht hast du mal mit deinen Geschwistern irgendwas erlebt. Denn ich weiß, deine eine kleine Schwester, die weint viel. Die andere schneidet aber zumindest ganz lustige Grimassen, ne?
Ja.
Und trotzdem nicht einen schönen Geburtstag oder irgendwas?
Nee, eigentlich nicht so.
Eigentlich nicht. Hast du das Gefühl, dass hast du einen festen Psychologen, der dich betreut?
Nicht wirklich. Also wir wollten eine Psychotherapie eigentlich für mich machen. Ich war auch dran, aber so ein Psychiater, aber also das war nur so, der sollte herausfinden, welcher Psychiater gut für mich wäre.
Das ist nämlich aber ganz, ganz schwierig, glaube ich.
Ja, und die meinten dann, ich soll zu so einer bestimmten gehen. Das war dann hätte ich vor ein paar Wochen hingehen sollen, aber das habe ich nicht geschafft. Also weil ich nicht rausgehen konnte. Ja, und dann meinte Didi, dann sollen wir in die Klinik, sollen wir es da probieren.
Und ist sie da auch vor Ort oder sind da irgendwelche Leute?
Da sind irgendwelche Leute.
Ich kümmern. Das ist halt, ich glaube, das ist eben auch diese Kombination aus der Depression und der Agoraphobie ist natürlich, du kannst ja nicht rausgehen zu einem Psychiater. Ne? Das ist ja total absurd. Aber mache jetzt diese ganz bescheuerte Frage mal, ja, lach mich bitte nicht aus, aber machen die keine Hausbesuche?
Nee, ich hab mich auch heute total darüber aufgeregt. Weil ich und meine Mutter haben uns heute nochmal darüber unterhalten. Und ich verstehe auch nicht, wieso die keine Hausbesuche machen.
Also jeder Arzt macht doch irgendwie Hausbesuche.
Ja, und vor allem bei Agoraphobie, dann, das verstehe ich gar nicht.
Nee, das kapiere ich auch nicht. Das ist ja auch total bescheuert, weil du musst ja auch irgendwie Leute mit Agoraphobie behandeln und die können aber nicht rausgehen. Und das weiß ich ja als Psychiater, also muss ich halt hingehen. Vielleicht müsstet ihr mal, das versuche ich auch mal für dich rauszufinden, ob das nicht Psychiater gibt, die auch Hausbesuche machen.
Ja.
Ja, ich will dir da unbedingt ein bisschen unter die Arme greifen, weil ich finde, du bist ein ganz toller Junge. Du klingst auch schon total total wach, so. Gar nicht,
ich kann nachts nie schlafen, deswegen bin ich.
Nee, mit wach meine ich klug.
So.
Aber du bist auch noch wach. Aber du hast auch Ferien gerade noch, ne? Wie machst du das eigentlich mit der Schule?
Ich mach gar nichts. Also ich habe ein paar Aufgaben.
Mhm.
Die mache ich auch, aber das hilft mir nicht so wirklich weiter. Das sind so Babysachen.
Das langweilt dich total, was du da bekommst. Aber wie löst ihr das mit der Schule? Wie soll das gehen?
Das wissen wir nicht, also in der Klinik werde ich dann auch sozusagen beschult.
Mhm.
Aber halt auch nur, wenn ich in der Klinik bin, dann. Aber ich komme wahrscheinlich in eine Weile.
Ach, ich kann auch mal die Hörer jetzt gerade anrufen. Wisst ihr, ob es Psychologen gibt, die Hausbesuche machen? Für den Felix wäre das mal ganz interessant zu wissen und mich würde das auch interessieren und vielleicht kennt sich ja da jemand aus. 0331 70 97 110 ist die Nummer, weil ich das wirklich Wahnsinn finde. Wie lange bist du jetzt nicht mehr in der Schule gewesen?
Schon über ein Jahr.
Über ein Jahr?
Ja, also Ferien sind sowieso gar nichts Besonderes.
Nee, klar, auch doof von mir, das zu sagen. Dann ist es sowieso egal. Und aber das muss ja irgendwie gelöst werden. Also, das verstehe ich nicht. Du kriegst jetzt einfach nur so Aufgaben nach Hause und das soll ich dann erstmal so über Wasser halten, bis das irgendwie ausgestanden ist, oder wie?
Nee, als ich schon so angefangen habe, nicht mehr in die Schule zu gehen, sondern nur so eine Stunde, dann bin ich wieder gegangen, haben die Lehrer auch gesagt, wenn ich hier mal gehe, kann ich ja auch was zu Hause machen. Haben die mir so Hefte gegeben.
Mhm.
Aber die sind halt schon einfach und langweilig.
Mhm.
Mit denen bin ich jetzt schon alle durch. Und das ist ja jetzt bald ein neues Schuljahr und ich muss dann die Klasse wiederholen.
Ja.
Und die meinten auch, wenn ich dann ab nächsten Schuljahr nicht richtig in die Schule gehe, dann soll ich da nicht mehr hingehen. Also eine andere Schule suchen.
Ja.
Dann müssen wir uns wahrscheinlich eine andere Schule suchen.
Auf jeden Fall. Also Felix, hier rufen jetzt Leute an, ne? Das finde ich ganz toll. Wir schalten mal Isa dazu, die hat was dazu zu sagen, ja?
Ja, klar.
Hallo Isa.
Hallo, Isa ist männlich aber, ja?
Isa, ja, bist männlich. Ich habe es mitgekriegt. Entschuldige bitte, es stand hier nicht.
Ja,
ach doch, da steht in Klammern ein M. Ich habe es verpeilt.
Okay. Guten Abend. Kurz was zu Felix wollte ich sagen. Also ich habe mitbekommen, der ist 13 Jahre alt, ne? Und geht seit 8 Jahren nicht raus. Also das heißt, mit 5 Jahren hat es angefangen und ich finde das sehr erstaunlich, weil
ist ja nicht so, dass er seit 8 Jahren nicht rausgeht. Er ist seit 8 Jahren depressiv und geht seit circa einem Jahr nicht mehr raus. Die Agoraphobie kam später dazu.
Die Depression kam später dazu, aber das hat Diagoraphie hat erst so langsam angefangen, dass ich erst ein paar Tage und dann ging es mir wieder gut. Und das wurde dann mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Ja, nee, Felix, ich will jetzt nicht deinen Eltern die Schuld dafür geben, aber wenn du sozusagen 8 Jahre lang und du warst ein Kind bis jetzt, bist du eigentlich immer noch ein Kind und so Schwierigkeiten im Leben hast, dann kannst du ja als Kind erstmal gar nichts dafür, weil du wurdest ja so erzogen. Und diese Erziehung, die ist irgendwo, naja, hat irgendwo ihre Lücken, finde ich.
Ja.
Und deswegen, ja, bin ich ein bisschen, ein bisschen komisch drauf, was so deine Eltern angeht oder deine Mutter besser gesagt. Warum die dich da nicht irgendwie ein bisschen unterstützt?
Meine Mutter unterstützt mich. Mein Vater macht nichts.
Der Vater macht nichts. Die Mama macht ja. Die haben natürlich auch ihre Probleme. Er kriegt jetzt aber auch sein eigenes Zimmer. Also die Mami macht schon, was sie kann. Die versucht ja auch mit dem Vater zu reden. Aber der,
ja,
der
das
Papa
muss sie unbedingt, weil was,
das tut sie
was
ja.
Soll ein 13-jähriges Kind noch also großartig irgendwie wissen über die Psyche des Menschen? Und du bist 13 Jahre alt, aber du hörst dich wirklich, also nicht was die Stimme angeht, sondern deine Gedanken
Wahnsinn,
hören sich schon
ja.
so an, ja, wirklich Wahnsinn, wie ein 25-Jähriger. Und das musst du auf jeden Fall nicht negativ sehen, sondern positiv. Nimm das mit fürs Leben. Und mach dich nicht selber runter, weil Depressionen, da macht man sich meistens immer selber runter auch.
Er hat ja auch gesagt, dass er sich für alles die Schuld gibt. Das ist halt...
Genau, glaub an dich. Du bist ein intelligenter, junger Mann.
Auf jeden Fall.
Weißt du, ist leicht gesagt, aber aus dir kann vieles werden. Und
was willst du denn gerne werden, Felix? Hast du einen Beruf, hast du einen Traum, einen Berufswunsch?
Nö, ich hab sowas nicht.
Hast du noch nicht? Aber das kommt noch. Aber stimmt, du bist wirklich eine ganz besondere Person. Und
mit 13 habe ich selbst noch nicht so, also ich kenne gar keinen, der mit 13 schon so redet. Ich kenne gar keinen.
Nee, ich auch nicht. Das ist wirklich wahr, Felix. Das ist ganz, ganz faszinierend.
Danke.
Und die Schulaufgaben, die sie dir geben, findest du ja auch Pipifax, ne?
Ja.
Mhm. Aber Issa, was würdest du denn sagen? Was ist so dein Rat? Ist halt, er soll an sich glauben, na klar, aber...
Naja, manchmal denke ich auch so, dass Depressionen eine Ursache haben könnten, dass
das ist die Scheidung.
Ein Mensch einfach, ja, aber ich meine jetzt allgemein, es gab auch zum Beispiel Albert Einstein, war auch depressiv, ja, aber er war einer der schlauesten Menschen auf der Welt.
Ach, du meinst das mit diesem Genie, das auch zusammenhängt?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, weil die Leute zu intelligent vielleicht sind und deswegen depressiv werden, weil sie vielleicht ein bisschen zu sensibel sind.
Das kann, also das ist oft der Fall, das stimmt. Also ich glaube auch, dieses sich um viel Gedanken machen und natürlich auch so eine Scheidung nicht wegstecken können, das hat ja auch mit Sensibilität zu tun. Und du hast ja auch gehört, Felix, hat deine Mama eigentlich ihre Depression im Griff? Weil du meintest, die ist auch depressiv?
Ne, die war depressiv, sie hatte eine schwere Kindheit. Ihre Eltern haben vieles falsch gemacht. Aber als sie ausgezogen ist mit 18, dann war das halt weg. Weil sie hatte dann keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern. Aber das ist halt, es klappt ja beide nicht, weil ich erstens Kontakt mit meinen Eltern haben will, also mit meiner Mutter und dem neuen Freund von ihr. Und ich kann ja sowieso nicht ausziehen, selbst wenn ich wollte, wegen meiner Agoraphobie. Und es ist halt auch immer, wenn ich jetzt so, wenn die Depressionen jetzt nicht so gerade da sind und denke, ja, jetzt schaffst du mal was. Und dann schalte ich aber immer wieder daran, wenn ich probiere rauszugehen, geht es nicht und dann ist wieder alles scheiße.
Also ich glaube ganz ehrlich, dass da halt so eine richtige Therapie her muss. Und ich habe ja gerade schon mal aufgerufen, anzurufen, ob jemand sich auskennt, ob jemand weiß, ob Psychologen Hausbesuche machen, weil bei Agoraphobie ist das Problem, dass man nicht rausgeht. 0331 70 97 110 ist die Nummer hier vom Blue Moon. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen. Issa, ich danke dir erstmal. Ich habe noch jemanden, der auch was sagen will zu Felix, ja? Aber
dann, danke.
Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, dir auch. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
So, der Issa hat gesagt, du sollst an dich glauben, Felix.
Ja.
Das ist natürlich erstmal ein sehr, sehr schöner Gedanke und du klingst, wie gesagt, auch total erwachsen. Und ich frag mal Danny, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat. Danny, hallo?
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, guten Morgen mittlerweile.
nein, es ist noch kurz vor Mitternacht. Was sagst du zu Felix? Hast du da was beizutragen?
Ja, genau. Also es geht ja um die Frage mit dem Psychologen, ob der nach Hause kommt, ja oder nein.
Genau.
Und es gibt in der Tat über das Jugendamt, das das allerdings organisiert, die Möglichkeit, dort zum psychologischen Dienst zu gehen. Wie gesagt, die Eltern müssten das dann machen und müssten dort im Prinzip Bescheid sagen. Also mein Sohn hat das und das und oder liegt die Vermutung nahe, dass es das ist. Und ja, und die schickt dann einen Mitarbeiter vom psychologischen Dienst zu ihm nach Hause, der guckt sich das an und der entscheidet dann, inwiefern dort jetzt was weitergemacht wird. Also er muss im Prinzip dann nirgends mehr hingehen. Und es gibt jede Menge sozusagen ja, Psychologen, die in der Tat auch nach Hause gehen. Also
genau, ich habe mich nämlich auch gewundert, weil ich dachte, hey, das geht ja, das ist ja total, Felix, du hast dich auch gewundert, ne? Das ist ja total unlogisch, weil wenn man Agoraphobie hat, dann kann man ja nicht zum Psychologen gehen.
Genau, im Prinzip ist es so, dass die, also rein von der rechtlichen Seite her ist es wirklich so, die Kammern schreiben das vor, dass eigentlich Therapiesitzungen immer in einem Therapieraum stattfinden. Mhm. Damit schließt man natürlich den Heim, also das Zuhause aus. Aber es ist so, dass es dort auch Möglichkeiten gibt, gerade bei Agoraphobie, die ja noch nicht unbedingt, sagen wir mal, alltäglich ist, dort entsprechend das abzuwandeln und dann sich da so eine Genehmigung, aber das weiß der Psychologe alles, was der da machen muss, das zu machen. Ich kann es sagen, weil ich das aus der eigenen Bekanntschaft kenne.
Ja,
wir hatten auch einen Fall und ja.
Und das war auch Agoraphobie oder?
Genau, richtig, genau. Ne? Allerdings
kennst du dich damit ein bisschen aus?
Älter. Naja, was heißt auskennen? Mhm. Also ich habe es miterlebt, ich habe den Beginn quasi miterlebt und habe dann aber auch das Ende miterlebt. Das jetzt nicht Ende, also nach dem Motto so, ach Gott, oh Gott, gestorben, nein, ist nicht, sondern im Gegenteil, geht jetzt auch wieder raus und man nimmt am Leben wieder teil. Und das ist ja der Sinn dieser Therapiesitzung, das zu sagen, also Agoraphobie wegmachen geht nicht, aber es geht so wie mit allen möglichen Süchten und Ängsten geht es darum, ja, um das einzugrenzen, zu verstehen, zu damit zu leben.
Damit zu leben.
Und, genau. Und das kann man eben mit so einer Therapie wunderbar. Und siehst, ich denke auch, dass da.
Mir fällt nämlich auch gerade ein, Felix, dass von meiner Freundin, die hat einen Bekannten und von dem, die Mama, die hat das auch. Und die verlässt mittlerweile zumindest das Haus. Zwar nicht die Stadt, aber das Haus. Und bei der war das auch ein emotionaler, also das war so ein Erlebnis, was die hatte und nicht verarbeiten konnte. Und das hat plötzlich dazu geführt. Also du brauchst auf jeden Fall da ganz, ganz professionelle Unterstützung. Hat deine Mama das schon mal versucht über das Jugendamt? Hilft dir die Information jetzt? Ist das
doch, ich glaube, meine Mutter hat es auch schon probiert, aber da kamen halt immer so dumme Antworten wie, ja, wir kümmern uns drum und ist dann trotzdem nichts passiert. Und ich hatte einen Freund, dessen Mutter hatte das auch. Und wir sind noch mit der Mutter ein bisschen im Kontakt und die hatte das auch, also hat es auch immer noch. Mhm. Aber die kann jetzt auch mittlerweile rausgehen, aber nur so ein bisschen.
Okay, und bei wem war die?
Bei wem war was?
Hatte die einen Psychologen, der sie betreut hat?
Die meinte, sie nimmt Medikamente und hatte auch eine Therapie. Aber die Therapie hat ihr weniger geholfen, sondern mehr so die Medikamente. Und ja, er schafft sich wenigstens nach draußen kurz.
Danny, ja, was?
Also ich glaube ja vielmehr, dass da das wirklich mehr in diesem Bereich des systemischen Verhaltenstherapeuten, glaube ich, reingeht. Ich glaube, direkt Psychiatrie in dem Sinne ist es ja nicht. Das ist ja keine krankhafte Abnormalität, sondern es ist ja quasi eine Angst, die da sozusagen vorherrscht.
Ist eine Angstzustand, ja.
Und daher denke ich, ist so eine Verhaltenstherapeut, ist ja, glaube ich, noch mehr ein Ansprechpartner. Also ich kenne persönlich auch einen guten, allerdings wohnt er hier in Cottbus. Ich weiß ja nicht, wo der Felix herkommt.
Ja, aus Kreuzberg, aber das ist eher schlecht, wir brauchen jemanden in Berlin. Also da seid ihr jetzt auch gefragt, liebe Hörer. Kennt ihr einen Psychologen, der gut ist, der Hausbesuche macht für Felix? Das würde uns total weiterhelfen. 0331 70 97 110. Weil Felix, so wie ich es verstanden habe, die Klinik, das begeistert dich jetzt nicht so, ne?
Nee, gar nicht. Ich will da gar nicht hin, aber geht eben nicht anders.
Es geht nicht anders. Aber ja, wir sollten es halt irgendwie. Was meinst du, Danny? Geht das nicht anders, als in die Klinik zu gehen?
Naja, also die Klinik ist halt immer so ein Punkt, wo man ja sagen muss, ja, das ist immer so das letzte Ding. Also, und das ist immer der einfachste Weg. Ne? Dann kommt meistens immer noch von irgendwelchen Ärzten oder von irgendwelchen Entscheidungsträgern, die sagen, naja, dann ab in die Klinik. Klinik ist immer so der leichte Weg. Da ist irgendwie, geht schon, wird schon klappen und funktioniert. Aber ist natürlich.
Ja, Felix? Ich habe auch probiert, Therapien zu machen, aber da habe ich es halt nie hingeschafft. Deswegen
sagt der Danny, man muss das halt irgendwie übers Jugendamt. Woher hast du die Information eigentlich, Danny, dass das geht?
Das ist in der Tat auch von meinem damaligen Fall. Es ist wirklich auch über das Jugendamt gesteuert worden. Die Person war 16 Jahre alt. Mhm. Die waren noch sozusagen darüber und die sind dort hingegangen, die Eltern, und haben das wirklich, ja, nur sag mal, also wirklich, also die sind da wirklich jeden Tag aufgekommen und gesagt, was passiert denn nur? Es muss was passieren. Es kann ja so nicht weitergehen. Und
also du musst, die mussten da aber richtig Druck auch machen.
Ja, also das musste wirklich gemacht. Also man musste wirklich dort, das ist halt eben, naja, ich will es nicht immer wieder sagen, das sagt man immer so leicht, diese deutsche Bürokratie, aber die ist es wirklich. Und man muss dann halt eben, ja, denen wirklich förmlich dort auf den Keks gehen und sagen,
das ist unglaublich.
Ja, hier muss was passieren. Oder man findet halt eben auf privater Seite jemanden, eben Verhaltenstherapeuten etc., der dann da eben sagt, okay, ich kümmere mich darum, ne? Also ich komme, ich mache, und am Anfang ist ja sowieso immer diese 5 Sitzungen, die dann dort stattfinden, um zu gucken, was, wie, wo macht man am besten und so. Und naja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, dass gerade alle diese Dinge, die auf psychologischer Seite stattfinden, immer schwierig sind und immer jeder einzelne Fall immer beachte. Wenn ich mir das Bein breche, gut, dann gehe ich ins Krankenhaus.
Ja, fertig, aber das ist halt, ne? Im Kopf, und der Kopf ist halt so komplex.
Genau. Und, ne? Und da muss immer jeder einzelne Fall immer genau betrachtet werden, gesagt werden, Mensch, wie macht man es nun richtig? Und nur weil der eine das hat und der andere hat das Gleiche, heißt es nicht, dass beide irgendwie...
Nee, und ich habe immer das Gefühl, dass das, also was ja Felix auch erzählt hat, dass Depressionen immer ganz schnell so abgetan werden. Also du willst, hast jetzt bloß keinen Bock, in die Schule zu gehen, und deswegen simulierst du hier irgendwie was.
Ja.
Das ist natürlich gerade,
ja, wenn... Es ist nicht sichtbar, ja, es ist einfach nicht sichtbar.
Es ist nicht sichtbar, genau. Und ich habe auch immer bei Depressionen so das Gefühl, dass viele immer denken, dass das so eine Modekrankheit ist, weißt du? Also, dass die Leute immer ganz schnell sagen, oh, ich bin depressiv, dabei haben die bloß gerade eine Lebenskrise. Es gibt tatsächlich Leute, die verwechseln das. Die, denen geht's halt mal temporär schlecht aufgrund von einer Trennung und so, und die denken dann, die haben eine Depression. Aber bei Felix ist es ja eindeutig so. Also, A, bist du Felix familiär vorbelastet? Das hätte deine Mami da aber eigentlich auch wissen müssen. Weil sie hatte das ja auch mal, ne? Was ist denn, Felix?
Weiß ich nicht. Ist das erbbar, ja? Ist das vererbbar?
Ja, das ist genetisch, ja? Auch, ist ja, genetisch, ja, veranlagt. Okay. Also, ich weiß das halt von einem Bekannten meines Vaters. Da war der Vater schon, der war aber allerdings bipolar, und das wurde, aber Depressionen sind auch erblich, also die Veranlagung ist erblich. Und Felix, also wie oft hat deine Mami das schon mal probiert? Dieses beim Jugendamt? Ganz, ganz oft schon, sagst du, ja?
Ja, sie probiert das so gut wie, also hat probiert so wie jeden Tag, und sie hat auch ganz viele Termine, und ist deswegen auch total im Stress.
Ja.
Und in letzter Zeit haben wir uns auch wieder gestritten, weil ich hab's dann nicht hingeschafft. Und
aber warum streitet ihr euch dann, wenn du es nicht hinschaffst?
Ja, weil ich sag, ich kann jetzt nicht hin, mir geht's zu schlecht.
Und dann
warum? Ja, aber sie hat so viel dafür machen müssen.
Das ist aber nicht schön, das geht nicht.
Ich weiß, also danach entschuldigt sie sich auch immer,
ja.
Aber man muss halt verstehen, sie hat 5 Kinder und war...
Felix, du bist aber auch ein Kind. Du redest hier wie ein Erwachsener. Ich kann es nicht glauben. Du bist... ja, ey, das ist... Du bist krank. Du musst das musst du nicht... Du musst hier keine Schuld auf dich laden. Das musst du nicht verstehen. Sie muss es verstehen. Das muss ich jetzt mal sagen. Also deine Mami ist... ich kann mir das vorstellen, ist halt auch nur ein Mensch, ne?
Ja.
Und wenn man halt... du hast ja noch 4 Geschwister. Also ich meine, die Bude ist voll. Und wenn ein Kind dann krank ist, ich kann mir vorstellen, dass das eine krasse Belastung ist. Was kann man sich da, Danny, kennst du dich zufällig aus, was man sich da irgendwie für Unterstützung holen kann? Also natürlich diese Psycho, also das muss doch irgendwie gehen, das kann doch nicht wahr sein, dass die Änder nicht unterstützen. Danny, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Überlegst gerade, ach so, okay. Kunstpause.
Ich muss so gut gucken, wo ich mich jetzt hier am besten hinstelle, aber die stehen auch nur und gucken. Ich glaube, dass Eltern, naja, ich weiß nicht. Also Eltern sind an sich ja immer so, wollen ja eigentlich immer das Perfekte fürs Kind. Also
natürlich. Sie will ja das.
99%.
Genau, Felix, also das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Sie will ja natürlich, dass es dir gut geht.
Ja, das weiß ich auch.
Und dann wird sie halt manchmal wütend, wenn du dann einfach nicht kannst, weil sie sagt, jetzt geh doch, es muss dir doch besser gehen. Also sie will dich
nicht. Im Prinzip wird sie ja nur wütend eigentlich über sich selber. In dem Moment wird sie ja über sich wütend, weil sie nicht in der Kraft, also sie hat nicht die Kraft, sozusagen das jetzt so zu machen, dass es dir gut geht. Und das ist im Prinzip eigentlich nur ihr großes Problem.
Also ich wollte ja auch nur, dass Felix sich aber nicht die Schuld trotzdem gibt.
Nein, überhaupt nicht. Darum sage ich ja. Also, die ist einfach nur auf sich sauer, weil sie eben momentan nicht die Möglichkeit hat, dir zu helfen. Und das ist der Grund, warum sie
eine Ohnmacht ist das auch.
Ja, genau.
Ja. Natürlich, also ich glaube, deine Mama, die leidet genauso wie du darunter. Das ist echt.
Da muss man dann mal gucken, ob man das miteinander so verbinden kann, dass man sagt, Verständnis füreinander zeigen, und sagen, Mensch, also wir müssen das irgendwie gemeinsam und ich weiß, wenn ich dann eben nicht so will, wie du das gerne möchtest, dann liegt das nicht daran, weil ich dich will oder jetzt keinen Bock habe oder was weiß ich, ich dich nicht mag oder so, sondern es ist einfach so, weil ich jetzt nicht anders kann. Ich kann das nicht. Also und
sie versteht ja auch. Also er versteht sie ja auch. Ihr versteht euch ja beide. Ne? Felix, deine Mama und du in der Hinsicht.
Ja.
Leider haben wir keine Zeit mehr. Aber ich finde es total toll, dass du angerufen hast. Und wie gesagt, das steht. Ich kümmere mich jetzt mal. Ich werde mich richtig schlau machen. In zwei Wochen bin ich hier wieder dran mit dem Blue Moon und versuche A, einen Psychologen zu finden, mit dem wir darüber sprechen können. Und B, gucke ich auch mal, ob das sowas gibt. Und ich würde mich total, also ob so Psychologen gibt, die Hausbesuche machen. Ich werde mich da wirklich drum kümmern.
Ja, gerne.
Ja.
Vielen Dank.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder anrufst, Felix.
Klar, ich probiere sowieso so gut wie jeden Tag anzurufen.
Alles klar. Ja, und was sage ich jetzt zu dir? Ich wünsche dir eine gute Nacht und ich wünsche dir am meisten, dass du morgen mal was zu lachen hast.
Ja, vielen Dank.
Dass irgendwas Tolles passiert.
Danke.
Ja, Felix. Ja. Und dann bis in zwei Wochen, ja? Ich höre mich um.
Gut. Bis in zwei Wochen.
Bis dann. Mach's gut, Felix. Tschüss.
Gute Nacht. Tschüss.
Und Danny, dir vielen, vielen lieben Dank für deinen Anruf und für deine Unterstützung.
Ja,
ja, das war sehr informativ und du konntest da auf jeden Fall was beitragen und ich hoffe, dass wir das hinbekommen und ihm irgendwie helfen können.
Ja, ist ein starkes Kerlchen.
Das ist ein starkes Kerlchen, das kann man so sagen, ja.
Ne.
Dann noch einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss.
Ja, wünsche ich auch. Danke. Tschüss.
So, ich muss mich schon verabschieden. Gleich läuft der Night Flight hier, der Haus Night Flight. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
Fritz. Und das hört man.